E18E, das ist ein schönes Kürzel, wie auch Internationalization. Das steht für Ecosystem Performance. Wir räumen einfach Projekte auf. Wir gehen durch die Abhängigkeiten durch, gucken, gibt es da neuere, bessere, schnellere Versionen.
So rein zeittechnisch ändert sich halt auch schon drastisch, ne? Wenn man sagt, wie 9 Sekunden anstatt 29 Sekunden für die, ich glaube, PipeSpring.js-Encode-Basis oder sowas war das. Und man sagt, okay, das ist halt schon ganz solide. Das macht halt schon einen großen Unterschied allein für die Produktivität der Entwickler.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von EuroPDF. HTML zu PDF as a Service. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das bestimmt. Den ganzen Tag schraubt ihr mit dem mächtigsten Layout-Tool der Welt, der Killer-Kombo aus HTML und CSS, die krassesten Designs zusammen und am Ende des Tages will die Welt da draußen von euch ein statisches PDF haben. Ah, diese Zumutung, die Beschränktheit des Toolings. Ah. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. EuroPDF ist hier, um euch zu retten. EuroPDF macht HTML zu PDF as a Service und macht genau das möglich, woran Print-to-PDF im Browser immer so jämmerlich scheitert. Fußzeilen, Seitennummern, saubere Tabellenumbrüche, Barrierefreiheit, grenzenlose Skalierung und Support der gesamten HTML- und CSS-Klaviatur. All das macht EuroPDF mit Links. Möglich macht's der Einsatz von PrinceXML im Backend und EuroPDF ist der einzige europäische Anbieter eines genau solchen Dienstes mit genau dieser Basistechnologie. Wenn ihr also nicht nur im Webdev-Style PDFs generieren wollt, sondern auch auf so Sachen wie zum Beispiel Datenschutz Wert legt, dann gibt's nur eine Lösung und die heißt EuroPDF, also nichts wie dahin. Und zwar am besten über unseren Link, der da heißt EuroPDF in einem Wort .eu/workingdraft. Das war nochmal europdf.eu/workingdraft. Wir danken EuroPDF für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Revision 684. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team bin ich aber alleine dabei, denn ich habe heute 2 Gäste bei mir. Da hätte ich zum einen den Ulrich Matthias Schäfer. Hallo.
Hallo.
Und zum anderen den Alexander Lichter. Ich würde gerne den Ulmer zuerst fragen, dich einmal vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
Ja, ganzer Name ist Ulrich Matthias, aber alle nennen mich eigentlich Ulmer. Ich bin Freelancer im Webbereich, mache da Fullstack, meistens ganz viel mit Vue und auch in der Open-Source-Szene immer mal aktiv. Ja, so viel zu mehr.
Und wir haben unseren Wiederholungsgast dabei, den Alex. Mit aktuell aus dem Jahr 2024 hatte der Alex die zweitbeliebteste Revision. Also wir können jetzt auch alle nochmal schnell die raussuchen und nochmal downloaden und anhören, damit sie wieder auf Nummer 1 kommt, die SEO-Episode. Aber Alex, viele werden dich schon kennen, aber sag doch gerne auch du nochmal, wer du bist und was du machst.
Ja, absolut. Bevor es losgeht, Revision 610, genau, SEO, Ausrufezeichen, wer möchte. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich hier war, was gar nicht so lange her ist, war so, ja, die populärste Episode und jetzt haben wir kurz mal vorher geguckt, weil der Fun Fact nochmal aufkam. Ich sehe, nee, warte mal, das ist die zweitpopulärste. Also, wer noch nichts über SEO gehört hat oder ein bisschen was lernen will, klickt gern rein. Genau, aber ansonsten zu mir, Alexander Lichter ist der volle Name. Ich bin DevRel bei Word Zero im Nuxt Core Team, auch so ein bisschen open-sourcig unterwegs. Sonst irgendwie noch YouTube-Kanal, wo es rund um Nuxt und Vue geht, kann zu allem möglichen quatschen gefühlt und freue mich mal wieder mit dabei zu sein.
Es freut mich sehr, dass ihr beide hier seid. Heute geht es nicht um Vue und nicht um Nuxt, sondern heute geht es um E18E. So, was ist das denn und warum sollte ich mich damit beschäftigen, Ulima?
E18E, das ist ein schönes Kürzel, wie auch Internationalization. Das steht für Ecosystem Performance. Die Idee dahinter ist, dass unser Modules-Folder ja nur immer größer, dicker und langsamer wird und dass wir mal anfangen, das ganze JavaScript-Ökosystem ein bisschen aufzuräumen. Und ja, was wir da letztendlich machen, das ist eine Community, wir sind viele Menschen und wir räumen einfach Projekte auf. Wir gehen durch die Abhängigkeiten durch, gucken, gibt es da neuere, bessere, schnellere Versionen und versuchen vor allen Dingen in den bekannten Open-Source-Bibliotheken dann einfach alles aufzuräumen. Und tja, davon profitieren dann alle, weil dann alle dann später einfach weniger Code runterladen beim Browsen oder auch beim Bundeln oder beim Bilden und alles sowas. Also eigentlich eine gute Sache.
Was meinst du denn mit, ihr seid eine Community? Woher kam das denn, diese Innovation und diese Motivation?
Ja, der James Garbutt, der hat das damals ziemlich alleine letztendlich vor sich her so gemacht, hat immer mal irgendwo was aufgeräumt und irgendwann hat er halt ein paar Leute um sich geschart, ein Discord aufgemacht, wo wir jetzt alle miteinander reden können. Ich weiß gar nicht, wie genau er von dem "Ich bin ganz alleine" zu dem "Ich habe jetzt ganz viele Menschen um mich herum" gekommen ist. Ich bin über Blue Sky darauf gestoßen und bin einfach dem Link gefolgt und dann war ich auch ganz schnell drin, tief drin, weil alle Menschen sind da sehr welcoming und geben auch direkt eine Aufgabe, wenn man danach fragt.
Ich finde das ganze Konzept von ETH an sich super spannend, weil genau, man braucht eigentlich keine Erlaubnis irgendwie mitzumachen oder zu sagen, ja hier, jetzt muss ich erstmal einen Mitgliederprozess irgendwie durchlaufen, sondern es ist so, du kommst in den Discord. Und effektiv, es gibt sowohl für Beginner, die vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung haben von Performance in dem Sinne, gibt's Issues, wo man loslegen kann, gibt's Möglichkeiten, sich zu beteiligen, und eigentlich niemand hat irgendwie so eine Ausrede zu sagen, ja, hier gibt's eigentlich nichts zu machen oder ich weiß nicht, wo ich loslegen soll, weil es gibt eigentlich immer Leute, die einem weiterhelfen oder sagen, ja, hier, guck mal, und man lernt halt auch unglaublich viel, wenn man gerade im Bereich noch nicht so viel zu tun hat, ne, Performance, auch die jeglichen Arten von Performance, die es so gibt.
Oh ja, da gibt es sehr oft angeregte Diskussionen, wie man jetzt dieses eine Snippet noch ein wenig schneller machen kann, aber auch nur in der V8-Engine, und Firefox ist da wieder anders und es ist ganz schlimm. Das Erste, was ich tatsächlich dort gemacht habe, war Labeln von Issues, damit dann halt Leute, die da halt zukommen, weil ich kam hin und dachte mir, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen kann, das können wir doch verbessern. Und dann habe ich erstmal angefangen, Issues zu labeln. Aber auf jeden Fall, du kannst da hingehen. Wir haben da so einen kleinen Guide, wo man auch in der README jetzt sehen kann, wonach man ausschalten soll bei den Labels, damit man den Leuten vielleicht nicht auf die Füße tritt, weil vielleicht wollen die ja gar nicht, dass man deren Dependencies updatet und so weiter. Muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber bis jetzt haben wir überwiegend positives Feedback bekommen.
Also selten so ein, es soll alles so bleiben, wie es ist, weil es hat man immer schon so gemacht.
Ja, da gibt es immer ein paar Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so einige Größen im Open-Source-Ökosystem, die haben einen unglaublichen Anteil und auch Großes geleistet, aber die Bibliotheken sind halt wirklich teilweise, die bauen halt ihr eigenes Ökosystem auf, die nutzen nur ihre eigenen Dependencies, und obwohl es das jetzt schon längst unterstützt wird von allen Browsern und allen Node-Versionen, nutzen die trotzdem noch Dependencies dafür, und dadurch wird halt der ganze Modulgraph riesig. Und die verteidigen das ein wenig zu sehr.
Also gerade eben, als du sagtest, so eigenes Ökosystem, Libraries untereinander genutzt, dachte ich so, redest du gerade über Anjay.js? Natürlich, weil es nicht der Fall ist. Und als du gerade gesagt hast, so ja, noch Support von Ewigkeiten für Node 0.6.12 oder so. Man sagt, hier gibt es noch einen Edge-Case. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Auch so dieses Thema mit, jetzt hat man ein Paket, wann sagt man denn, okay, ich möchte nur noch zum Beispiel die neueste Node-Version supporten? Oder ein leidiges Thema, was man ja immer wieder hat, ist, und auch heute erst wieder neue News, ESM und CJS, ne, die, ich sag mal, zwei vorherrschenden Formate im JavaScript-Ökosystem, was so, wie man es schreibt, ne, also das typisch mit Import und Export, ne, ESM, ECMAScript Modules oder CommonJS, viel damals noch für Node genutzt, mittlerweile gibt's ja auch Support von ESM überall in Node, in den noch aktiven Versionen. Also, ja, wie kriegt man das denn am besten hin, dann zu sagen, zum einen, wo fängt man an, wo hört man auf, so nach dem Motto, was sind so die Boundaries und was gibt's vielleicht noch für Issues, die Leute vielleicht gar nicht so bewusst ist? Jetzt, ich glaube, so ESM, CJS hört man ab und an mal mit, ja, es gibt so viele Pakete, die noch in dem alten Format sind und dann ist es nicht tree-shakable oder schwieriger, etc., etc., aber vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick geben, oder anders gesagt, was bedeutet denn Performance, ne? Was ist so ein Thema?
Jetzt haben wir so viele Sachen auf einmal angeschnitten.
Fang an, wo du möchtest. Ne?
Also, wie man das abgrenzen kann. Ja, also wir versuchen natürlich immer erstmal so die Sachen zusammenzustutzen, dass erstmal die Longtime-Versions of Node noch supported sind. Das ist immer ein guter Grund, wo man anfangen kann. Natürlich gibt es Leute, die brauchen ältere Versionen, weil deren Code in der Company noch von vor 10 Jahren ist und die noch auf Node 0. irgendwas sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, solche Leute kann man aber nicht immer mitnehmen, weil das Ökosystem, das wandelt sich halt, und es wird immer, immer schwieriger, das alles up to date zu halten, wenn man immer alles mitnehmen muss. Und da muss man einfach sagen, da müssen sie halt ihr eigenes Päckchen schleppen und dann einfach selber ihre alten Bibliotheken weiter pflegen, sodass für sie halt funktioniert. Deswegen ist es eine Sache immer die Long-Term Support für die Notversion, wo wir darauf achten. Und ansonsten auch natürlich Baseline Available oder auch, was war die andere? Baseline Available war die bessere, ne?
Weiß ja, widely Available und Available. Ich glaube, Widely Available ist die ältere.
Ja,
die
ja. Also da achten wir natürlich auch drauf, genau. Ja, aber jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, was die ganzen anderen Sachen waren, die du angesprochen hattest.
Ja, ich würde da mal einsteigen mit dem, von welcher Performance wir hier genau reden, weil es gibt ja hier so Sachen, dass man drauf achten kann, dass man nicht aus Versehen zwei Fonts, also die gleiche Font zweimal irgendwie lädt aus Versehen, oder es gibt eine Performance im Sinne von, dass man halt Bilder in der richtigen Größe anbietet. Aber ich denke, hier geht es jetzt explizit um Packages und Node Modules.
Ja. Genau. Also es ist nicht so sehr andere Ressourcen, es geht eher wirklich nur um JavaScript. Und da geht es zum einen halt um Development Speed. Also wenn ich halt NPMI ausführe in meinem neuen Projekt, wie lange dauert das, dass alles installiert ist und wie viele Pakete muss ich mir wirklich runterladen? Und ist es nun 500 Megabyte oder 2 Gigabyte? Das macht schon einen Unterschied. Dann natürlich die ganzen DevTools, die auch alle schnell sein müssen. Vault Zero hat jetzt eine ganz neue Kiste aufgemacht, weil wir unsere DevTools nicht schnell genug sein können. Aber viele der Probleme könnte man auch natürlich in JavaScript gelernt lösen, wenn man sie da mal angehen würde. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel alter Code dabei, der auch nicht oft auf Performance einfach optimiert wurde, weil JavaScript-Entwickler einfach jetzt auch nicht die performant-sensitivsten Menschen sind. Ich würde meinen, viele der Tools könnte man JavaScript auch nochmal viel, viel schneller machen. Vault Zero ist natürlich die optimale Lösung bei den ganzen Sachen, aber auch im JavaScript-System gibt es viel, viel, was man optimieren kann. Und dann natürlich auch für Leute, die das letztendlich im Browser runterladen müssen. Für jede Website, die besucht werden soll, wo immer JavaScript runtergeladen wird, es ist immer gut für die Menschen, wenn man weniger runterladen muss und wenn das Ganze an der Stelle läuft. Also es ist halt diese Art von Performance, von der wir reden, aber nicht so sehr die größere Website-Performance, wenn man Bilder noch dazu nimmt oder so. Das sind auch ganz andere Probleme, die noch dazukommen.
Und dann würde ich einmal konkret, würde einmal fragen, wie das konkret abläuft. Also wir reden jetzt nicht davon, dass das neue Webpack oder neue Vito oder sowas ist. Kann ich da jetzt was runterladen und dann läuft irgendwas ab? Oder ist es ein Guide, wo drin steht, hey, schau doch mal, ob du das hast, weil dann kannst du alternativ das machen. Also wenn ich jetzt mich für E18E interessiere, wo fange ich denn an und was mache ich da? Was sind dann so die Getting Started Points?
Ja, also der erste Getting Started Point ist, du machst gar nichts und updatest einfach nur deine Dependencies, weil mit etwas Glück haben wir nämlich schon aufgeräumt in deine Dependencies und es ist einfach weniger und schneller und schöner. Der nächste Schritt ist dann einfach selbst zu gucken, welche Dependencies nutze ich denn und die dann einfach zusammen zu klutzen, wenn man es dann bessere Alternativen hat. Das ist tatsächlich aber oftmals die kleinere Angriffsfläche, weil der Node-Modules-Folder, den man in seine App so reinbandelt, natürlich wesentlich größer ist. Aber auch dafür haben wir was. Wir haben da so ein Repository, wo es ein ganzes Manifest gibt von Package-Alternativen, die man installieren kann. Jetzt wird tatsächlich auch gerade eine Dokumentation zu den ganzen Sachen, die man nutzen kann, hinzugefügt, so dass man sieht, was da genau passiert, was man da besser machen kann. Eine Variante, wo ich damals angefangen hatte, war zum Beispiel, wir haben Chalk mit Pico-Collars ersetzt, weil Chalk einfach ziemlich groß ist und Pico-Collars relativ klein. Später kann man das dann in neuen Node-Versions tatsächlich auch mit einem Native-Ding ersetzen. Style-Text heißt es, glaube ich, aber das ist noch nicht ganz so viel supported. Und dann haben wir auch noch jetzt ein Tool gebaut, was genau sowas machen soll. Es gibt ja schon ganz viele Code-Mods, die entwickelt wurden, um halt in deiner Codebase einfach alleine durchzugehen und einfach die ganzen Imports zu ersetzen und die ganze Arbeit abzunehmen und auch die ganze, immer wo es genutzt wird, dann auch letztendlich das zu ersetzen. Und diese Code-Mods könntest du natürlich selbst ausführen, aber sind einfach nur TypeScript-Dateien. Du musst halt wissen, wie das zu machen ist. Und deswegen haben wir jetzt die E18E CLI entwickelt. James ist da federführend, auch dort. Der macht so viel, weil das gar nicht mal ins Herz hingucken soll. Und da wollten wir jetzt ein paar Tools zusammenführen. Zum einen ist es halt diese Code-Mods, dass man tatsächlich auch einfach sagen kann, hey, ich würde jetzt gerne dieses Paket mit ihm ersetzen und das kannst du halt durch die CLI durchklicken und dann macht ihr das für einen. Es sind aber noch andere Tools integriert, zum Beispiel dieses Publish-Lint oder wie das heißt?
Publint, ja.
Publint, genau. Dass man halt sieht, dass alle Exports korrekt sind, dass deine Type-Exports korrekt sind und sowas alles, damit dein Paket dann auch korrekt konsumiert werden kann und nicht dort dann aus Versehen die falsche Version reingepult wird und alles wieder kaputt macht. Und auch andere Tools sind auch noch drin. Ich weiß gerade gar nicht so genau, was wir inzwischen alles drin haben. Aber es soll halt so ein One-Stop-Shop sein, wie mache ich mein Paket besser? Also gerade für Library-Autoren ist es dann halt wichtig zu wissen, dass ich da auch das Optimum raushole, weil die Bibliothek dann ja wieder überall anders benutzt wird.
Ja, ein Beispiel, das mir hier einfällt, ist, glaube ich, Lodash. Ich werde jetzt nicht darüber reden, ob ich Lodash gut oder schlecht finde, aber ich denke, es gibt Lodash und Lodash ES. Und das eine ist kleiner und das andere ist größer. Und generell gibt es ja bei Lodash eh schon quasi den Trick, dass ich nur die Funktion normalerweise importiere, zum Beispiel Lodash is empty. Und dann lade ich tatsächlich eben nur die Funktion rein, ganz modular. Das finde ich auch eigentlich ganz in Ordnung. Aber wenn ich halt nur schreibe, import is empty in den curly braces dann und dann from Lodash, dann holt man sich halt ganz Lodash rein, was ein bisschen viel ist für die eine is empty Funktion. Und da gibt's aber jetzt, glaube ich, eben mittlerweile Lodash ES. Und dann habe ich eben auch drüber nachgedacht, da müsste man jetzt vielleicht ein bisschen Regex können. Und ich glaube, es gibt da so ein paar Tools und keine Ahnung was, die das alles ersetzen. Aber das ist dann natürlich auch ein bisschen tricky, weil wenn du jetzt zum Beispiel so einen Import hast, und dann importierst du da 12 Funktionen von Lodash in deiner einen Komponente rein, dann ist es halt nicht mehr der Einzeiler, wo du schreiben kannst. Also jetzt ersetzen wir mal das Lodash mit dem Lodash-Dingsbums hier. Und da muss es natürlich auch noch ein bisschen getestet werden. Von daher glaube ich schon, dass es echt cool wäre, wenn es automatisiert gemacht werden kann. Vielleicht ist das auch immer die Hoffnung, die man so ein bisschen bei AI hat, dass die AI Sachen ausführt, die halt sonst keiner machen will. Aber vielleicht kann die AI das halt auch nicht so gut, weil es macht ja sonst auch keiner und wie soll sie dann lernen. Da haben wir tatsächlich auch bei GitLab schon eine Community Contributions bekommen mit, hey, hier bei E18E gibt es den Hinweis eben mit Lodash und wir wollen hier mal was machen. Und das war noch was anderes. Also das fand ich schon auch ziemlich cool, weil es dann doch im Endeffekt ist es echte Low-Hanging Fruit, was dir plötzlich einfach dein komplettes JavaScript kleiner macht.
Ja, vor allem bei Lodash, weil Lodash so dermaßen riesig ist. Lodash ist aber auch ein extremes Beispiel, weil es ja wirklich ein One-Stop-Shop für jede mögliche JavaScript-Funktion ist, die man so braucht. Es gibt ja jetzt, glaube ich, ES-Toolkit oder so. Ich glaube, es hat ähnliche Sachen. Lodash hat auch das Problem, dass natürlich die Funktionen, die man nutzt, dann wiederum andere Funktionen reinpullen und so. Und das ist alles sehr generalisiert und abstrahiert und so. Aber ja, für so genau sowas sind die Codemods da, damit man halt nicht auf die AI angewiesen ist, die dann wirklich bei Search and Replace Tasks tatsächlich unglaublich viel falsch machen kann, wie ich neulich erst wieder festgestellt habe, als es mir 20 Dateien nicht hinbekommen hat. Also Search and Replace ist dann teilweise, ja, dann sitzt du mal 5 Minuten über Regex und figurest das out, aber du kannst auf 10 Minuten warten. 10 Minuten warten, die AI alles gemacht hat, aber alles falsch. Also das hatte ich halt auch schon.
Ja.
Ich gemerkt, ich hätte auch einfach Search and Replace machen können.
Oder natürlich bei Codemods dann, wenn man das dann AST-basiert macht, einfach sagst, okay, dann schreibe ich halt ein Plugin, was dann nicht sagt, okay, ist egal, wie es formatiert ist, ich nehme einfach den Code, ich parse den als Abstract Syntax Tree und dann gehe ich halt drüber und sage, ich ersetze die damit. Ist natürlich die sicherste Variante an sich. Aber
ja, du bist aber hier schon gerade sehr advanced unterwegs. Also
absolut. Deswegen gibt es ja die Codemods. Ne? Deswegen machen wir die damit die anderen Leute nutzen können. Ne? Da hat es einmal jemand
das nicht selber machen müssen.
Nee, das ist super, das ist super. Ich glaube, für Lodash gibt es auch noch so einen Babel-Plugin, dass dir eben genau das automatisiert machst, wenn du immer noch diesen globalen Lodash-Import hast, dass es dann in Webpack oder in Beat das übersetzt in den kleineren Import, dass es wirklich nur die Funktion reinholt. Aber dieses Plugin ist mittlerweile auch deprecated. Ich glaube schon seit 2024, wahrscheinlich schon früher, wahrscheinlich schon 2022. Ich weiß es gerade nicht. Kann man nachschauen mal kurz. Und das heißt natürlich wieder dann Security Risk. Und eigentlich wäre es auch eh cooler, wenn man halt die Dependency ganz löschen könnte. Weil das Problem an diesen ganzen Plugins, die man sich sonst so reinholt, Ulima, du hast ja gerade gesagt, das Erste, was man selber auch immer machen kann, ist mal die Dependencies anschauen und upgraden. Aber wenn ich da jetzt natürlich viele drinnen habe, die ich vielleicht gar nicht mehr brauche, weil die ja nur was updaten, was eh schon besser sein könnte, dann ist das so ein, wo fange ich denn jetzt an? Und deswegen ist, glaube ich, so eine kleine Starterhilfe für sowas echt sinnvoll, weil ich glaube, ich kann wieder für alle sprechen, die gerade jetzt auch zuhören und sie denken, ja, wann soll ich denn dafür Zeit haben? Wie soll ich jetzt die Features rausballern?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch für dieses Is-Number und so diese Mini-Pakete, die es ja ganz viel gab früher. Genau. Oh, ja. Da gibt es, ich glaube, Danny Rowe hat es geschrieben, ich bin nicht ganz sicher, ein Weed-Plugin, um das halt durch native Funktionalität zu ersetzen. Und auch für diese anderen Sachen, wie auch dem Lodash und Lodash ES, man kann sich da durchaus ein kleines Weed-Plugin zusammenbauen, was das für einen machen kann. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man sich einmal Weed-Plugins angeguckt hat. Aber da muss man sich halt das nächste dann angucken. Wieso ist vielleicht nicht angucken, wenn man keine Zeit mehr hat. Aber es funktioniert.
Ich glaube, das ist so das Problem, wo du recht in starken Rabbit Hole reinfällst. Du sagst, okay, jetzt fängst du da an und dann guckst du dir Weed-Plugin an und sagst, das passt vielleicht auch nicht ganz. Ich meine, das Plugin von Daniel ist super. Da sagst du wirfst einfach alles raus, was unnötig ist, direkt. Dann ist aber auch das Problem, okay, wie sicher funktioniert das denn? Wenn ich jetzt sage, ich werf das überall raus, also auch von Dependencies, das kann man ja alles nicht mehr ganz so einfach verifizieren. Deswegen ist es vielleicht sogar einfach dann zu sagen, ich nehme lieber das EATNE CLI und werf einfach die direkten Dependencies raus oder raise einfach ein Issue, wie ich sage, ich nutze hier Framework XY, UI Library Z, die nutzen das anscheinend, weil ich kann ja einfach eingeben, PMPMY und dann PMPMY Lodash und sehe, oh, da ist eine Library, lädt das, oder äquivalent in, I don't know, Yarn, oder es gibt auch so ein NPM-Y Paket, was es auch macht. Da kommt man vielleicht schneller zum Ziel, vielleicht nicht schneller, aber sicherer zum Ziel, als zu sagen, ich mache das manuell.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall mit etwas Risiken verbunden, ja. Also gerade was dieses Ersetzen tiefen Dependencies angeht, tatsächlich hatte ich da eine Idee für ein Weed-Plugin, was tatsächlich über die Dependencies der Dependencies rübergeht, also den ganzen Node-Modules-Folder und nach diesen alten Paketen sucht und die eventuell direkt beim Laden ersetzt, sodass man letztendlich, wenn man das alles bundelt, die ganzen Sachen, die man nicht mehr drin haben will, aus dem ganzen Node-Modules raus sind. Das wäre quasi das, was man halt nicht durch PRs erreichen konnte. Ne? Zum Beispiel hat ja jetzt Express immer noch den Body Parser drin. Body Parser kommt mit QS, Curry String, was wieder einen riesigen Rattenschwanz mitbringt. Dass man das einfach raus code-moddet aus den Dependencies der Dependencies, ohne dass man das selber so richtig mitbekommt, weil es ein Weed-Plugin wäre. Aber das ist natürlich sehr risikobehaftet und das würde ich auch nur empfehlen, das ordentlich zu testen und eventuell hier eine Patch-Packages generieren und dann nicht die Diffs angucken und so. Wenn man halt das Beste noch, das allerletzte aus seinem App-Bundle rausholen will, wäre das eine Möglichkeit.
Ja, ich glaube, insgesamt ist das auf jeden Fall spannend, was auch alles möglich ist mittlerweile mit Build-Tools, Bundlern und Co. Ich glaube aber, gerade insbesondere für Leute, die jetzt sagen, okay, ich will mich eigentlich gar nicht so tief reinlernen, ich möchte, wenn natürlich immer her damit, das gibt auch sehr gute Konferenz-Talks, habe ich gehört, weil das sind so spannende Themen, wo man sagt, okay, ich möchte das einfach alles direkt fixen, hier gibt's ein Plugin, let's go. Aber sonst für Leute an, ich sag mal, einfacheren Aktionen, wie wir es gerade gesagt haben, eigene Dependencies durchgehen, Issues raisen, ist natürlich eine sinnvolle Möglichkeit. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte erstmal gucken, keine Ahnung, was gibt's denn alles so für Probleme? Du hast ja schon gesagt, okay, EATNE hat eine Übersicht von Modulen, wo man sagt, okay, das kann ich ersetzen, sowas wie den Body Parser brauche ich nicht, da gibt's eine einfache Drei-Zeilen-Lösung für, oder es gibt, keine Ahnung, Glob Libraries, und nennt man dann Tiny Globby für stattdessen.
Genau.
Also eine kleinere Library, die halt nicht jeden Edge Case abdeckt, der in Node 0. irgendwas noch relevant ist, weil für die aktuellen Versionen würde das genauso gehen. Wo kann man da genau nachschauen?
Ja, also wir haben ein Repository, auf das man gehen kann. Also wenn man danach googelt, einfach wenn man auf die EATNE.dev Website geht, ist das, glaube ich, auch alles verlinkt. Und im Issue-Tracker sieht man dann die ganzen Labels. Da gibt es dann sowas wie Umbrella-Issues, wo man ganz viele Sachen zusammengefasst hat. Meistens ist es dann eine Dependency, die die ersetzt werden soll in allen möglichen anderen Paketen. Und da gibt es eine große Tabelle mit so meistens 100 Einträgen von den 100 größten Consumern von dieser Bibliothek. Früher haben wir dafür eine Website benutzt, um diese Sachen zu erstellen. Die ist aber immer mal abgeschmiert, weil natürlich die NPM-Registry das nicht so gerne hat, wenn man da so dermaßen viele Sachen crawlt. Das war tatsächlich auch eine der ersten Sachen, die ich dann gemacht habe. Ich habe die NPM-Registry mit den Daten, die ich brauche, gecrawlt. Erstmal zu mir lokal, das hat ein paar Tage gedauert. Und habe dann Index über die Dependencies und die Dev-Dependencies gemacht, sodass ich das dann quasi Dependents querying konnte. Und dafür gibt es jetzt auch ein Tool, wie das funktioniert. Das steht auch auf der Website. Damit kann man einfach jetzt quasi queryen. Ich hätte ja gerne alle Dependents von Lodash oder von wo auch immer. Und dann hat man halt eine Liste, da steht dann drauf, was sind die Top-Packages nutzen, was für den Traffic generieren die im Monat, wie oft sind die downgeloadet im Monat, und dann noch ein Link zum NPM-Package und dann kann man das nehmen und dann quasi kommt das Umbrella-Issue und dann kann man anfangen, die einzelnen Pakete einfach abzugehen. Aber wir haben da jetzt schon so viele, also wir könnten auch noch dreimal so viele Menschen haben. Die geht auf jeden Fall, dafür ist auch nicht weniger die Arbeit.
Nur zum Verständnis, die Arbeit ist vor allem Zeit zu sagen, ich schreibe ein Issue, sag hier, guck mal Leute, dies, das oder erklär das. Oder also worin besteht die, ich sag mal, die Hauptarbeit, wo ihr mehr Manpower benötigen würdet?
Also ein Kontakt herstellen zu den Repo-Leuten ist auf jeden Fall immer wichtig, damit wir die nicht auf den Fuß treten. Meistens versuchen wir erst ein Issue zu erstellen und wenn die dann sagen, ja, ist okay, dann fangen wir an, PRs zu erstellen. Und da ist tatsächlich da, wo wir dann die eigentliche Arbeit machen. Da gehen die Leute dann hin, erstellen eine PR, versuchen das quasi auch zu begründen, warum das jetzt sinnvoll ist, das zu machen. Oftmals werden irgendwelche Nummern rausgeholt und manchmal wird dann auch quasi auch erwähnt, dass es hier der E18E-Effort ist, der dahinter steht. Da gibt es auch immer noch die Diskussion, ob man das machen sollte, weil sich ja dann die Ramp-Maintainer vielleicht auf den Fuß getreten fühlen oder zu viel Druck verspüren oder so. Mhm. Ist immer so ein bisschen hin und her. Aber im Normalfall also ist es eigentlich immer sehr willkommen, ne? Solange man konstruktiv bleibt und nicht irgendwie anfängt anzugreifen oder so. Also es gibt ja auch unglaublich viele Maintainer, die wir bei uns im Discord schon haben, auch von ganz vielen Open-Source-Bibliotheken. Also Vite haben wir, Vue haben wir, Lodash ist glaube ich auch da, der hat auch gesagt, der wäre voll okay damit, wenn Lodash einfach nicht mehr existieren würde, weil der halt maintainen muss und er will das eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, Solid ist auch dabei, glaube ich, und Svelte auf jeden Fall. Ich glaube,
ja,
nur
Ben
bei
macht
React
ein bisschen. Ach, ich glaube, gerade auch so aus dem Tanstack-Universum gibt es doch auch einige Leute, ne, die da unterwegs sind. Also ich glaube, gerade im EIT-Nie-Discord ist das, glaube ich, so die größte Ansammlung in der Community von allen so, ich sag mal, Library- und Framework-Größen. Das ist echt krass.
Das ist echt krass, ja. Also wenn man die alle mal kennenlernen will, der EIT-Nie-Discord ist vielleicht, also sind natürlich nicht ständig online, aber wenn man eine Frage hat, da kriegt man oftmals eine Antwort. Aber es sollte natürlich EIT-Nie bezogen sein, sonst wäre es vielleicht etwas komisch.
Ah, ich meine, es gibt doch einen Random-Channel, also man kann auch über alles Mögliche quatschen. Ne?
Das stimmt auch wiederum, ja.
Das ist auch nicht verkehrt. Aber ich muss auch sagen, es ist echt super spannend, wenn man dann mal reinguckt und sieht, okay, was passiert denn so generell? Weil ich meine, ich sag mal, wir sind jetzt doch schon recht viel im Web-Ökosystem unterwegs und auch vielleicht mal viel auf den diversen Social-Media-Plattformen. Aber da sieht man trotzdem nochmal, wenn man jetzt mal aus der eigenen Bubble rauskommt, sagt, oh, was hier im Svelte-Universum, dies, das. Oder auch andersrum, so als aus der Rolle des Nux-Team-Mitglieds, gab es auch schon Leute, zum Beispiel Ben McCann aus dem Svelte-Team, der dann, um das Ganze aus EETI sich besser zu machen, einen Pull-Request zu Nux gesendet hat, ne? Sagt, hier, guck mal, lass doch mal hier Tiny Globby nehmen zum Beispiel. Und das ist immer schön zu sehen, dass es auch so über diese Framework-Grenzen hinweg geht, ne? Und man einfach sagt, okay, eigentlich geht es darum, jeder hilft sich so gegenseitig und untereinander. Und das ist eigentlich echt mega. Also egal, ob man jetzt sagt, ich bin irgendwie React Review oder was auch immer Fan, man guckt da entsprechend rein, was natürlich vielleicht man gerade selbst nutzt, aber auch, das ist am Ende egal, solange es dem großen Ganzen hilft.
Das ist mir auch aufgefallen. Also diese Verzahnung der ganzen Ökosysteme und dass die Leute auch wirklich miteinander reden und meistens auch konstruktiv miteinander reden und dann wirklich was Besseres, Schöneres entsteht, ist mir auch da erst so richtig bewusst geworden. Auch wie viele Leute dahinter stehen und wie viel Aufwand das auch überhaupt ist, das auch zu koordinieren alles, ne? Auch allgemein, einfach nur so einen Discord-Server zu haben, ist ja auch schon. Das war mir vorher nicht so bewusst. Und dieses ganze Community-Building, was darum auch noch passiert, gerade für EIT&E, da wurde ich dann ein paar Mal schon, wenn man ein PR gemacht hat, wurde man aufgefordert, hey, postet das mal auf Blue Sky und wir machen dann auch einen Shoutout, damit man da auch ein bisschen Sichtbarkeit für das ganze Projekt auch hat. Ne? Aber im Allgemeinen ist es unglaublich toll, was da passiert und wie viele Leute da zusammenarbeiten. Es ist einfach toll, ja.
Was ich bei sowas auch immer sehr faszinierend finde, ist ja eigentlich die Arbeit, den Guide dann dazu zu schreiben. Denn das eine ist ja generell, hey, wir machen das und hier arbeiten jetzt vielleicht Leute an CLIs und hier arbeiten Leute daran, jetzt so ein Manifest zu erstellen und Alternativen rauszufinden. Aber eine Sache, die ich immer wieder unterschätze, ist es zu dokumentieren. Und ich versuche mit AI-Hilfe, aber auch nee, es ist nicht good enough dann. Und da schließe ich mich selbst vollkommen ein, man hat selten Zeit, das jetzt wirklich irgendwie genau zu lesen, worum das geht. Man braucht einfach einen sehr guten Guide. Und ich finde hier bei E18 hat man so einen leichten Einstieg. So, Also darum geht's, alles noch ganz locker und hier ist ein Link und auch dieser Issue-Tracker, von dem du gerade gesprochen hast, den findet man einfach sehr schnell. Und ich glaube, das ist das, was ich immer am meisten mit unterschätze, wie unfassbar schwierig es ist, eine Dokumentation zu schreiben. Wer ist denn da eigentlich dafür zuständig? Welche fleißigen Persönlichkeiten?
Irgendwelche fleißigen
Bienchen.
Da war jetzt sehr viel Arbeit auch in der Dokumentation, wie man die einzelnen Sachen so ersetzen soll. Für jedes einzelne Paket, was ersetzt werden soll, gibt es ja dann halt auch auf der i18e-Website ein kleiner Guide. Ne? Ersetze das mit dem, dann ersetze das mit dem. Unglaubliche Arbeit geht da rein. Und ich kann jetzt leider keinen Namen nennen. Ich müsste auf dem Discord gucken, dann wüsste ich es wieder. Aber es ist erstaunlich, was abgeht. Es sind mehrere Leute, die daran arbeiten und da wirklich hinterher sind, das auch alles up to date zu halten. Ne? Und neue Replacements werden ja auch immer wieder neu entdeckt. Es kommt immer mehr dazu. Und die Leute schreiben auch selbst neue Replacements, weil sie davon jetzt angesteckt wurden und dann anfangen, um was besser machen zu wollen. Noch besser als es eh schon gibt und dann gibt es noch mehr Pakete.
Aber nicht zu verschlimmbessern.
Das ist halt das große Problem, Nico.
Ja.
Es gibt da so eine kleine Spaltung. Da ist halt, okay, wir haben die Mikropakete gehabt, die wollen wir nicht, weil die halt immer ein ganzes Paket reinziehen, obwohl es halt einfach nur eine Funktion ist, die exportiert ist. Ne? Dann fragt man sich dann, okay, wie groß darf es denn werden? Lodash soll es auch nicht werden, das ist zu groß. Also muss man irgendwie so einen Middle Ground finden. Und wir versuchen jetzt.
Und das ist echt nicht einfach.
Ja, da gibt es auch immer wieder große
Probleme
dafür. Ja. Wir versuchen jetzt einfach immer. Pakete mit einem bestimmten Scope irgendwie zu finden, die dann halt Utilities, praktische Funktionen, die mit dem Scope zu tun haben, irgendwie exportieren. Und nicht so ein One-Stop-Shop, aber auch nicht so ein Mikro-Ding. Aber es ist halt echt, es ist schwierig, auf jeden Fall.
Hast du das Gefühl, dass es vor allem Dev-Dependencies sind, die mehr ersetzt werden oder Production-Dependencies oder ist das relativ ausbalanciert?
Ah, das ist eine schwierige Frage, weil alles, was man in Node-End benutzt, meistens dann irgendwo in der Dev-Dependency drin ist. Frontend-Dependencies würde ich sagen, sind in der Unterzahl einfach, weil es so dermaßen viele Node-Pakete gibt und das ganze Node-Package-Universum irgendwie einen kleinen Vorlauf hat zu den ganzen Frontend-Paketen. Und da wurde ja alles in ein Paket gepackt. Ne? Es gibt die ganzen Stream-Pakete, die auch alle irgendwo outdated sind, weil Node halt jetzt Stream-Event hat. Da kommt halt super viel zusammen, dass man auch alles erstmal aufräumen muss. Und ich denke, dass es dann eher tatsächlich, also wenn man jetzt nicht Server-Code schreibt, sondern Frontend-Code, dann ist es eher doch die Dev-Dependencies, wo man dann eher einen Unterschied merkt als bei der Frontend-Dependencies. Ne? Tiny Globby ist jetzt auch nichts, was man im Frontend benutzt. Das ist auch etwas, was im Server läuft. Ne? Und Shoki da ist auch eindeutig die Dev-Dependencies, eher wenn man halt Firewatchen will und so. Von daher, da würde ich sagen, es ist einfacher, Sachen zu finden, die man ersetzen kann. Aber es gibt natürlich auch Frontend-Dependencies, wo das relevant ist.
Ich glaube, der Punkt der Dev-Dependencies versus Dependencies da ganz gut, da fällt mir direkt die Frage ein, so gerade das Thema Tooling. Ne? Jetzt hat man ja da verschiedene Möglichkeiten, sowas wie es gibt unterschiedliche Build-Tools, es gibt unterschiedliche Bundler, es gibt unterschiedliche Linter. Hat denn ihr in Ihnen eine gewisse, ich sag mal, Stellung zu dem Thema, Tools sollten ersetzt werden, weil das, was ich ein Nachfolger gibt oder ähnliches? Oder sagt man so, ja, ob man jetzt, was weiß ich, ESLint oder Biome oder OxLint oder JSHint das ist eigentlich echt egal. Das steht euch frei zur Verfügung. Es gibt da keinen Issue, dass okay, man möchte alles auf eine bestimmte Richtung upgraden. So was wie, keine Ahnung, ja, nehmt doch Hono oder Nitro statt Express, weil war outdated. Mit da gibt es eine Express-Version, aber ich glaube, die Idee ist klar.
Ja, also gerade was Express angeht, da gibt es tatsächlich PRs, habe ich gesehen, wo man halt wirklich nur so eine Tiny Server gebraucht hat. Und da gibt es dann, glaube ich, Tiny HTTP dafür. Da braucht man kein ganzes Express. Aber was das andere angeht, gerade ESLint und andere Tools, die man in seiner IDE benutzt, da sind wir relativ offen. Wir versuchen einfach, die Tools, die es schon gibt, einfach besser zu machen. Also es gibt ganz viele Untersuchungen, wie man ESLint schneller machen kann, weil es ganz oft dann einzelne Plugins sind, die unglaublich langsam sind, weil sie irgendwas tun. Und da wird dann richtig Benchmarks gemacht. Warum sind sie zu langsam? Wo sind sie zu langsam? Können wir eine bessere Alternative bauen? Es gab dieses eine React Unicorn oder so. Ja, oder Red X. Also es gibt ganz viele ESLint-Ersetzungen jetzt schon, wenn die eigentlichen ESLint-Plugins schon outdated waren oder nicht mehr maintained wurden, haben wir quasi Replacements gebaut, die da schneller sind. Und auch die Prettier, das Prettier-Plugin ist jetzt auch, hat es auch einen Overhaul bekommen. Ne? Also es gibt jetzt eine neue Prettier CLI, die jetzt wesentlich schmaler und auch wesentlich schneller ist, weil einfach dieser ganze Code einfach mal aufgeräumt wurde. Also es gibt ja schon, es gibt ja keine Richtung, wo wir Leute hindrängen, sondern sagen einfach, okay, die Tools, die momentan genutzt werden und viel genutzt werden, die versuchen wir schneller zu machen, damit die Leute was dann haben. Ne? Also es gibt natürlich immer mit der fortschreitenden Zeit immer bessere Tools, ne, OX, Lint. Ich weiß aber nicht, inwiefern das schon alle Linting Rules hat, die heutzutage in der weiten Welt auftreten und die will man dann ja auch irgendwie unterstützen. Und da ist es auch immer so ein bisschen eine Waage, die man halten muss, ja.
Ich glaube auch, dass so, genau, also so meine Idee ist sagen, mach erstens schneller, ist natürlich ja einfach ersetzen, ne, mit was heutzutage schneller ist, vielleicht eine andere Programmiersprache, aber dann kommt eben genau das Problem mit, okay, hat das denn alle Rules? Wie sieht's denn mit Plugins aus? Wo man natürlich auch ein bisschen gucken muss, weil natürlich, es gibt zum Beispiel für Biome gibt es eine Plugin-API auf einer ganz anderen Sprache, GridQL. Das wird vielleicht auch schwierig, daran überhaupt alles abzubilden. Oder dann für Auxin, da gibt es aktuell noch gar keine Custom-Plugin-API. Die wird da bei ESLint kompatibel. Guck mal, also mal schauen. Und natürlich das große Problem, wie du schon gesagt hast, so ESLint-Plugins, wie irgendwie ESLint-Plugin-Import, da gibt es dann Import-X etc., so als Replacement oder ähnliches. Aber das große, ich glaube, der große Bottleneck des Type-Aware-Lintings, der wird damit nicht gelöst. Und ich meine, ESLint hat ja mittlerweile auch Multithreading. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch recht neu, würde ich sagen. Aber auch da wurde ja von den TypeScript-ESLint-Leuten oder von den TSS-Leuten schon gesagt, so ja, ist schwierig, dann Type-Aware-Linting mit dem Multithreading zu supporten. Insgesamt, weil das da verschiedene konzeptuelle Probleme gibt. Gibt es eine sehr schöne Issue, wo das alles aufgelistet ist. Da bin ich also gespannt, ob man das vielleicht in der ES-Welt doch irgendwann lösen kann, in der ES-Welt, oder ob man dann wirklich sagt, okay, man irgendwie wartet auf TSGO oder dann irgendwas Rust-basiertes. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hingeht.
Es gibt der Johnson, der Autor von Volar, der hat ja auch so ein kleines Nebenprojekt, TSS-Lint, glaube ich, war der Name.
TSS-Lint, ja.
Ja, was halt das Type-Aware-Linting auch ein bisschen schneller machen soll. Ne? Aber ja,
der schnellste nicht Rust-basierte Type-Aware-Linter aktuell. Aber mittlerweile hat er auch gesagt, so sein Scope wird nochmal kleiner, da es jetzt sowas gibt wie Auxin mit Type-Aware-Linting basierend auf TSGO. Das ist super spannend.
Ja, also es ist auch super schwierig, gerade bei diesen neuen Tools in neuen Programmiersprachen. Man muss ja sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das JavaScript-Ecosystem deswegen so dermaßen schnell und gut und groß gewachsen ist, weil alles in JavaScript war. Das ganze Tooling, die ganzen Leute, die Tools brauchten, konnten sie auch schreiben, weil es die gleiche Sprache war. Und jetzt haben wir einen großen Schritt oftmals zu Rust oder Go. Und viele Leute können das einfach nicht. Und dann hat man das Problem, dass halt keiner mehr die Plugins schreibt. Und eine API zu haben, die ja kompatibel ist mit alten Tools oder zumindest eine JavaScript-API zu haben, ist meiner Meinung nach ein großer, großer Vorteil für jedes neue Tool, was da kommt. Auch wenn JavaScript langsam ist. Aber man kann ja dann immer noch das doch nativ auch noch anbieten, wenn man merkt, dass es da groß viel Demand gibt für das JavaScript-Plugin. Aber für das eine One-Off-Thing, was ich halt irgendwo in der Firma mal brauche, ist es doch besser, wenn ich mir schnell mal selber schreiben kann in JavaScript, als dass ich erstmal Rust lernen muss.
Ja, besser eine langsame Regel als gar keine Regel. Stimme ich zu. Da sind wir auf jeden Fall dran. Also da kann ich nur sagen, Custom JavaScript Plugin API, wenn ihr das hört, gibt's das ziemlich sicher schon. Weil das ja jetzt aktuell Ende Oktober ist oder vielleicht noch später, wenn ihr die nachhört, die Episode. Da ist also dann schon Großes passiert, aber jetzt in der Gegenwart, in der wir leben, gibt's noch nicht so viel. Aber das ist natürlich das große Problem, wie du schon gesagt hast. So, man will ja irgendwie Leute abholen und nicht sagen, jetzt müsst ihr Rust lernen, um dann eure JavaScript-Tools zu schreiben. Und ähnliches geht ja im ganzen Ökosystem. Man sieht ja generell so einen Schritt dahin mit anderen Sprachen und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, so im JavaScript-Ökosystem gibt es noch super viel zu holen. Sei das irgendwie, Roller wird nochmal verbessert, obwohl natürlich gibt es Roller und natürlich ist es vorhanden oder auch andere Bundler. Aber dann selbst zu sagen, man schraubt an Weave, man schraubt an den Frameworks, ja. Man macht einfach die Interoperabilität besser, gibt es so viele Issues zu. Und auch da, ich kann nur empfehlen, dass Leute wieder zukommen und joinen. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung.
Ja.
Und vor allem auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt richtig viel Ahnung haben.
Oh, das auf jeden Fall. Also teilweise verzwickt man sich da auch in Diskussionen mit Leuten, wo man denkt, die es besser wissen. Und oftmals wissen sie das auch besser. Aber man will dann auch nicht so gerne seinen Standpunkt aufgeben. Ja. Kraft kann ich seine Lizik. Oh.
Aber also, ja, lernt man doch aber. Also das ist das Beste, was dann passieren kann, zu diskutieren und am Ende kommt man eigentlich zu einer konstruktiven Lösung in dem Kompromiss, also sagen, okay, ja, meine Ansicht war nicht ganz richtig, hier habe ich das nicht beachtet und man ist halt schlauer.
Ja, genau. Oder man hat halt zwei grundlegend verschiedene Ansichten zu einem Ding und dann muss man einfach auch mit dieser Differenz leben können, ne? Dass man sagt, okay, wir sind einfach unterschiedlicher Meinung von so einem Ding. Ne? Das ist ja auch etwas, was man mal lernen muss, ne? Wenn man erwachsen wird.
Absolut, absolut. Ja.
Aber gerade was dieses Tooling im JavaScript angeht, dass da noch viel rauszuholen ist. Also ich habe da mit jemandem gesprochen, der sich da unglaublich viel über Jahre mit beschäftigt hat, der quasi das Ganze quasi nochmal neu aufholen will in JavaScript. Ich habe keine Ahnung, ob er es jemals schaffen wird, weil der hat noch nichts, was man irgendwo benutzen kann. Aber der hat jetzt einfach die Annahme getroffen, dass JavaScript eigentlich schnell genug ist. Man müsste eigentlich nur das noch ein paar neu ordentlich machen. Und ich wünsche ihm alles Beste. aber er ist halt der Meinung, dass Void Zero eben so ein bisschen in die Seite damit fährt, dass sie einfach natürlich jetzt tausendmal schneller sind.
Aber, ups. Sorry, not sorry. So.
Konkurrenz gibt das Geschäft, sage ich dann nur. Aber wenn da was rauskommt, was er da baut, also ich denke schon, das könnte auch allgemein als Tooling, ganz abgesehen davon, ob es ESLint oder Co. ersetzt, sehr interessant werden. Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt.
Ja, same. Ich beobachte im Space auch alles, was so geht. Mal schauen. Ich glaube, das, worüber ich sehr, sehr, ich sag mal, worüber ich großes Interesse hege, ist die Engine, Pophor nennt sich die, wo es darum geht, die ist in JavaScript und TypeScript geschrieben, wird dann aber ahead of time zu WASM compiled und ist damit super schnell. Ist halt auch total work in progress. Aber eine mega, mega spannende Sache, wo ich auch sage, okay, man nimmt JavaScript als erste Sprache, compiled das dann in WASM. Wildes Projekt. Ich freue mich aber immer regelmäßig, wenn es da Fortschritte gibt, weil ich meine, das ist halt, keine Ahnung, das macht man, sieht man auch nicht alle Tage.
Also der Tag, wo man tatsächlich TypeScript schreiben kann und da dann mit Binary rausbekommt, das ist eigentlich Traum. weil sonst, also ganz Anfang gab es halt Assembly Script, womit man halt JavaScript optimieren wollte für die Runtimes. Daraus ist ja WebAssembly später entstanden. Letztendlich war das nur ein Subset von JavaScript, was halt ein bisschen restriktiver war. Und da gab es schon die ersten Ideen, wie wäre es denn, wenn man dann anfangen könnte, JavaScript oder halt TypeScript dahin zu kompilieren und so. Aber das wurde nie so richtig was. Aber vielleicht ist ja irgendwann TypeScript auch da, dass man sagen kann, wir sind jetzt so strikt mit den Types, wir können das jetzt tatsächlich richtig kompilieren, dass wir wirklich was.
Mal gucken, wo die Reise dann noch hingeht.
Ja.
Fokus aber wieder zurück auf ERTNI an sich. Jetzt, ihr habt ja drei, also vielleicht nochmal zu den anfänglichen Konzepten. Wir sind schon sehr tief eingestiegen. Dabei habt ihr diese drei Säulen auf der Website, ne? Und auch im Discord, wo er regelmäßig sagt, okay, man kann das so ein bisschen ein paar Sachen eingliedern. Und zwar, ne, ihr habt ja Cleanup, Speedup und Levelup so als Idee. Kannst du nochmal groben Übersicht geben? Weil wie gesagt, haben wir wieder, was ist Performance, ne? Und es gibt ja die unterschiedlichsten Richtungen. So, was sind diese drei Säulen? Und vielleicht, wofür könnte sich der oder andere interessieren? Was gibt es für Spezialgebiete sozusagen?
Ja, also Cleanup ist quasi einfach das Stupide, würde ich es nicht nennen, aber das Ersetzen von alten Dependencies mit neuen. Ne? Das ist halt einfach das Aufräumen. Ne? Man braucht es nicht mehr oder es wird nativ unterstützt und sowas alles. Einfach alles aufräumen, was geht. Ist es auch das, wo tatsächlich sehr, sehr viel des Efforts zugegangen ist. Jetzt am Anfang vor allen Dingen, weil es halt einfach ein Task ist, den sich jeder zutraut, so ein PR zu erstellen. Kann halt jeder, der schon mal GitHub benutzt hat. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann sich auch zu trauen, gerade wenn man Anfänger ist, in so großen Projekten dann zu sagen, hey Mensch, jetzt bin ich hier als Kleiner noch nie irgendwo was maintained und jetzt mache ich hier was. Aber meistens sind die Leute total welcoming. Und wenn man nicht gerade mit so einem PR direkt ankommt und direkt sagt, tausend Sachen behauptet, hat man eigentlich nur positives Feedback. Man kann ja auch zuerst immer mit dem Issue rangehen und einfach mal die Wasser testen oder auf andere Weise auf den Contributor zugehen und zu gucken, ob der dafür offen ist. Und wenn er dafür offen ist, dann fire away, schön viele PRs machen und dann werden die auch meistens alle gemerged. Das ist ein tolles Gefühl. Das zweite ist Speedup.
True.
Speedup ist einfach nur alles schneller machen. Ne? Oftmals ist das so ein bisschen, kommt es mit einher, indem man das einfach ersetzt, was man vorher hatte, weil das meistens schneller ist. Aber oftmals, gerade bei der Prettiest CLI, da ist natürlich ganz viele Dependencies haben sich geändert, aber Prettiest CLI als Bibliothek, als Tool ist schneller geworden. Und da geht es dann letztendlich auch um das Tiny Globby, was schneller ist das Globby und so eine Sachen halt, dass man auch in Packet reingeht und versucht, die auch vor Ort auch schneller zu machen, wenn die Leute dafür offen sind. Da ist es dann ein bisschen schwieriger teilweise, weil oftmals hat man entweder Performance oder halt Gemütlichkeit, sagst du, nenn ich mal so, in vielen Bibliotheken. Die sind sehr offen, was die Inputs angeht und die Outputs, die können sehr viel und akzeptieren sehr viel und werden dadurch langsamer. Und in diesen neueren, schnelleren Tools muss man teilweise ein bisschen restriktiver sein, damit man die Daten auch wirklich performant handeln kann. Und das Level-Up, das weiß ich jetzt gar nicht, was es jetzt genau war. Muss ich nochmal gucken.
Das ist so dieses wir erstellen neue Pakete, die sozusagen alte Pakete ablösen und halt spezifische sind etc. Also wirklich dieses, ich ersetze Pakete mit neueren Versionen.
Ach ja, dann okay, dann ist es das. Ah ja, ich sehe es gerade.
So, wenn ich es so richtig verstanden habe, so letztes Mal, als ich mit James drüber geredet habe, war es immer so, war es die Richtung, ne?
Ja, aber naja, es ist, ja. Es
überschneidet sich halt auch wieder sehr viel,
genau,
ne? Wo
man
sagt, so Level Up, wurde auch mehrfach selber gesagt, ne? Level Up und Clear gehört so ein bisschen zusammen, aber so dieses, nochmal der Unterschied mit, okay, ne, neuere, so, ich sag mal, Unix-Philosophie, klarer Scope, ne, nicht zu klein, nicht zu groß. Ist auf jeden Fall super spannend zu sagen, man erstellt ein Paket, was eigentlich alles abdeckt, aber modern ist beispielsweise, ne?
Ja, so Cleanup ist schon eher so, hey, da ist Gloppy und das ersetze ich jetzt mit Tiny Gloppy und dann habe ich auch fast quasi nichts damit zu tun. Im besten Fall muss ich wirklich gar nichts tun, außer meinen Import zu ändern. Und bei Level Up, dann müsste ich vielleicht schauen, ob das jetzt in meinem Projekt möglich ist und ob ich da jetzt was ersetzen kann oder vielleicht hinzufüge, was vielleicht ein bisschen mehr Arbeit erfordert, aber vielleicht auch eben dafür sorgt, dass meine JavaScript-Codebase einfach modern bleibt und vielleicht auch noch ein bisschen jQuery drin ist, aber trotzdem, dass ich eben schon Tools von UnJS verwenden kann, um so einen kompletten Kreis herzustellen. Ich würde aber mal ganz kurz bei Speedup und bei der, beziehungsweise speziell auf die Prettier CLI, nochmal da nachhaken, ob ich dieses richtig verstanden habe, dass die schneller ist. Heißt jetzt zum Beispiel, dass Prettier schneller durchläuft oder auch wenn ich Prettier Write und Autofix mache, dass das auch ein Ticken schneller passiert oder was genau bedeutet, dass Prettier CLI schneller
ist? Genau das. Also es handelt einfach das, was es machen soll, nämlich alles pretty fine, ist jetzt einfach schneller. Also momentan, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das war ein Experimental-Flag gewesen, was man noch nehmen musste, damit das so lief. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit die da schon sind, bis es dann rausgerollt wird. Gerade dadurch, dass wir jetzt halt viele neue Libraries benutzen, die teilweise auch gerade erst neu geschrieben wurden, auch von Community-Members, müssen sie halt noch so ein bisschen in der Wildnis getestet werden. Und viele Leute wollen auch keine neuen Bibliotheken reinholen, solange sie nicht battle-tested sind. Und für sowas bietet sich halt sowas an. Und da sind sie aber Pretty ja, glaube ich, ganz gut dabei, dass sie das auch angenommen haben. Und jetzt wird es halt mit dem Experimental Flag getestet und irgendwann wird das wahrscheinlich einfach zu Standard werden. Und dann werden wir alle einfach ein schnelleres Pretty haben. Und das ist einfach schön. Keiner muss was dafür tun, außer die Webmesse.
Außer Dependency upgraden, ja, das ist halt das Beste, ne? So gratis Speedwins, absolut.
Ja, also, das ist wirklich schön.
Ich weiß ja nicht, ob ihr Renovate kennt. Wahrscheinlich kennt ihr Renovate.
Ja, klar.
Ja, es ist...
Falls nicht, vielleicht die Hörer kennen es nicht. Also genau, erzähl gerne mal, was Renovate ist.
Also Renovate erstellt automatisch PRs in deinem Repository, wenn du das aktiviert hast, um halt Dependencies abzudaten, abzugraden. Und das macht es halt nach verschiedenen Regeln, die du auch selbst definieren kannst. Ne? Wie oft, wie viel, sowas alles. Minors, Majors, sowas alles. Filter hat man da auch. Es ist sehr konfigurierbar und ich würde es jedem empfehlen, der in irgendeiner Firma sitzt und da ein bisschen Macht drüber hat, das einfach mal einzurichten, weil es auch sehr viele Sachen einfach finden kann. Es kann ein bisschen nervig sein, wenn dann jeden Tag ein neuer Renovate-PR da ist.
Das wollte ich gerade noch so bei meinem Satz noch so sagen. Ja, klar kenne ich Renovate. Ich bekomme ja jeden Tag gefühlt ein Merge-Request. Ich muss dazu sagen, ich bin bei GitLab Reviewer bei sehr vielen Repositories. Ich bin da so reingerutscht. Das heißt, ich bekomme von mehreren Repositories dann die, willst du das updaten? Und ich so, in welchem Repository bin ich denn eigentlich gerade? Und ich glaube, manchmal muss man sich ein bisschen klug konfigurieren, weil ich teste das auch gerne aus. Die meisten Sachen, wenn sie nicht gehen, die fehlen ja direkt in der Pipeline, weil dann bildet es nicht mehr korrekt oder es testet nicht mehr korrekt oder Linter ist nicht mehr korrekt.
Wenn man Tests
aber ganz
hat, ne?
Ja, ein Failing Build ist auch ein Test.
Ja, es stimmt, okay. Wow.
Aber es gibt, und das passiert wirklich nicht oft, also ich möchte jetzt keinen hier irgendwie Angst machen, aber ganz selten kann es passieren, dass da was geupdatet wird und es hat dann tatsächlich Auswirkungen auf zum Beispiel Storybook, dass dann irgendwie die einen Special Docs nicht mehr richtig geladen werden. Und es klappt natürlich nur, indem ich das Storybook nochmal neu bilde, draufgehe, schaue, bei zwei Komponenten schauen die Seiten okay aus und dann passt es, ja. Und ich bin auch immer hin und wieder am Überlegen, ob man die so ein bisschen gruppieren kann, so hey, kannst du mir so 5 Package-Updates gleichzeitig geben? Weil dann kann ich halt einmal neu installieren, einmal draufgehen, aber dann ist natürlich doof, wenn irgendwas nicht davon geklappt hat, bla 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 bla. Es gibt da auch ein ganz nettes VS Code, wahrscheinlich bestimmt auch bei jeder IDE irgendwelche Plugins, die dir auch so ohne Renovate anzeigen, dass es neue Versionen von Packages gibt. Und ich glaube, mein größter Tipp ist da auch einfach schauen, dass es nie outdated wird, ja generell die Packages. Aber ich meine, das ist ja die Story, die wir die ganze Zeit erzählen. Oder wenn dann sich vielleicht wirklich mal so mal 2-3 Tage hinhocken und das mal glatt ziehen, einmal gescheit, damit man da dann am Ball bleiben kann. Weil das ist echt, das ist so ein bisschen wie Hausputzen, gell? Wenn es einmal gescheit sauber ist, dann ist es schon echt leichter sauber zu halten, als wenn du dir immer denkst, oh, jetzt muss ich wieder hier so nur mal kurz reinschnitten, dann wird das einfach nichts.
Ja, aber gerade bei Renovate habe ich so eine kleine Horrorstory auch zu erzählen. Da wurde nämlich einmal die Firebase-Admin-Konsole oder Firebase-CLI, also das, was man letztendlich ausführt, geupdatet. Und dann haben die einfach mal die -D für Directionally Flag einfach weggenommen. Weil sie wurde aber auch nicht, ist aber auch nicht gefailed, wenn man sie angegeben hat. Das heißt, wenn wir dann quasi ein Cleanup gemacht haben, ist das dann nicht mehr in dem Bucket, unter Bucket, also Unterordner passiert, sondern einfach das gesamte Bucket wurde fast gecleared, wenn das nicht jemand mitbekommen hätte. Und so eine Sache kann auch passieren. Also ich finde es unglaublich, dass sich Google sowas erlauben darf, aber es passiert halt. Und da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen, ne? Und vielleicht auch mal durch die Changelogs durchgucken. Es war nämlich nicht kein Breaking Change, es war einfach nur, naja, das ist halt weg.
Also war schon ein bisschen wild, schon ein Breaking Change, aber wurde dann nicht so angegeben, ne?
Genau. Also ja, da muss man auch aufpassen. Aber ja, Renovate, das macht es, kann ein bisschen nervig sein, aber konfiguriert es euch vielleicht auch nur einmal pro Woche oder einmal im Monat. Und dann, wenn ihr eine kleinere Firma seid, könnt ihr das eh meistens in einem Rutsch machen. Und wenn da was fehlt, könnt ihr ja von Hand auch diese Version zurücksetzen. Es geht meistens relativ gut. Und wir sind auch dabei, ich bin mir noch nicht sicher, wie weit das gediegen ist, ein i18e Version, ein ja, wie nennt sich das, eine Schablone davon quasi zu haben, sodass man dann auch diese Package-Upgrades mit, also diese E8E-Upgrades quasi auch mit als PR bekommt, dass man dann sieht, wir können dieses Package mit dem ersetzen und so einen Spaß.
Okay, sehr cool. Das wusste ich gar nicht.
Genau, da sind wir auf jeden Fall im Gespräch, so James ist im Gespräch, der hat die Kontakte überall hin, der kennt ja wie die gesamte Welt, wenn es die Klaus-Welt zumindest. Und genau, und da bin ich mir ganz gespannt, was da rauskommt, weil das wäre auf jeden Fall auch noch was, weil das wäre nämlich, würde uns viel Arbeit abnehmen, weil es einfach automatisch passiert. Die Leute kommen einfach selbst drum auf einmal und das ist einfach auch wieder ganz praktisch, ne?
Super spannend. Ich glaube, du hast ja vorhin das Prettier noch erwähnt, ne? Ein Thema, Prettier ist ja schon was super viele Leute nutzen, auch wenn es mit andere Formate, so wie Dprint und Biome und Co. ja auch gibt. Aber allein zu sagen, okay, es gibt so viel, was rausholen ist. Ihr habt ja einen super interessanten Blogpost auch drüber geschrieben, ne, wo ihr sagt, okay, so rein zeittechnisch ändert sich halt auch schon drastisch, ne, wenn man sagt, wie 9 Sekunden anstatt 29 Sekunden für die, ich glaube, PipeSprint-DSN-Code-Basis oder sowas war das, wo man sagt, okay, das ist halt schon ganz solide und dann irgendwie sogar 1,6, wenn man sagt, okay, ich lasse das mal mit dem Test laufen statt 29 davor, das macht halt schon einen großen Unterschied allein für die Produktivität der Entwickler. Also das ist mega, was da rausgekommen ist.
Das ist auf jeden Fall, also das ist auch der große Grund, warum ich jetzt auf das TS Go halt so dermaßen darauf warte, dass er nicht mal rauskommt, weil das einfach unglaublich cool wird, wenn einfach mal die gesamte Idee einfach besser funktioniert, weil man wartet teilweise wirklich einfach und wartet darauf, dass was passiert und das ist alles Zeit, die einfach drauf geht, weil in der Zeit denkt man auch nicht konstruktiv nach. Ja, und auch bei
Prettier, das ist halt viel zu kurz, ne? Genau.
Richtig. Also, naja, man wartet ja auch, man startet drauf und dabei denkt man ja nicht. Also bei mir war das zumindest bei großen Codebases so, dass ich teilweise dann den Loading Spinner bekomme. Ich versuche gerade eine Datei zu speichern, aber irgendwie braucht da Prettier noch so dermaßen ewig oder so. Oder ESLint oder was weiß ich.
Alles.
Und also.
Dann so das XKCD von damals mit, ja, it's compiling, ne, wenn die zwei Leute mit den Schwertern kämpfen, ihr kennt das ja, ist jetzt mittlerweile, ja, it's linting oder it's formatting und ähnliches.
Ich dachte, ja, das wäre das AI-Ding jetzt. It's generating.
True, mittlerweile. Richtig.
Zurück zu Prettier ganz schnell. Das eine ist ja, das in der IDE da zu warten. Und übrigens sollte es irgendjemand zuhören und weiß überhaupt nicht, warum man da irgendwas schneller machen müsste, weil es ist ja alles so schnell. Dann bin ich ganz kurz neidisch auf deine kleine Codebase. Aber es gibt große Codebases und die Wartezeiten. Manchmal sage ich ja auch, dass ich will nicht im Java, ich will auch nicht übertreiben mit, man muss das noch overengineeren und das noch verschnellern, weil bei anderen Programmiersprachen dauert so ein Bild vielleicht wirklich mal 30 Minuten und dann muss man es erstmal bei Apple oder Google, keine Ahnung, wie das da überall abläuft, irgendwie einreichen und 2 Tage warten, bis der was released wird. Aber das eine ist ja, wie gesagt, das sind VS Code und anderen IDEs, aber vor allem in Pre-Commit-Hooks und Pre-Push-Hooks. Und das finde ich auch, das ist so ein bisschen wie Renovate. Das ist extrem gut aber auch extrem nervig kann das sein. Und ich finde, gerade der Pre-Commit-Hook, den darf man wirklich nicht zu voll packen, weil das führt nur dazu, dass es Dash-Dash-No-Verify ist, falls jemand das noch nicht kannte. Das schaltet dir halt deine Pre-Commit-Hooks aus. Ich habe das jetzt gesagt, das ist eure Verantwortung. Dann
lasst
am besten
euch nicht erwischen.
Hab ich schon gemacht.
Ja. Hat jeder schon mal gemacht, der es kennt? Weil ich meine, manchmal sind es einfach Sachen, ich warte jetzt nicht irgendwie 5 oder 50 Sekunden für jede Commit-Hook. Das ist, ja, ist einfach
nicht. Ich will es auch gar nicht ändern. Ich will es auch absolut nicht schlecht reden. Ich möchte gleich dazu sagen, ich verwende es mehrmals täglich. Es liegt aber daran, dass ich sehr viele kleine Commits manchmal mache, weil ich einen Merge-Request reinbekomme, den muss ich Code-Reviewen. Das heißt, ich will nicht mal alles Stashes, sonst habe ich da meinen ganzen Bäumchen an Stashes. Also mache ich schnell einen Temp-Commit. Natürlich will ich nicht, dass ich will weder, dass die Commit-Message gelintet wird, noch dass es prettier läuft. Dann mache ich einen Dash-Dash-No-Verify, damit ich dann schnell wechseln kann. Aber ich arbeite halt auch in Repositories, wo ich ganz einfach auch wieder rebasen kann, damit ich meine Commit-History auch wieder aufräumen kann. Und ich kann Force pushen, damit ich dann meinen Rebase wieder pushen kann, damit ich das alles wieder aufräumen kann. Aber manchmal geht das nicht. Und dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Oder man hat vielleicht doch schon mal gemerged statt gerebased. Da wird, wie gesagt, alles ein bisschen komplizierter. Aber den Punkt, den ich da machen will, manchmal sind halt einfach auch die Developer-Setups sehr unterschiedlich. Es gibt vielleicht jetzt in diesem Repository sehr viele Personen, die prettier und ESLint im Browser haben, wo das vielleicht gar nicht passiert ist, dass sie das im Pre-Commit-Hook bräuchten. Aber vielleicht kann man auch als Full-Stack-Engineer oder auch als Backend-Engineer hat man ja mittlerweile vielleicht auch mit AI dann die Möglichkeit, mal ein bisschen was im Frontend zu machen. Man hat eben nicht ESLint und prettier am Browser, aufgesetzt. Und sagt dann, hey, vielleicht bräuchte ich das schon im Pre-Commit-Hook, weil das wäre ja voll super, weil das ist ein Pre-Push-Hook, aber dann muss ich ja noch ein extra Commit machen und so weiter. Und wie gesagt, da finde ich es echt schwierig, soll man das jetzt reinnehmen oder nicht, ist dann eine echte Diskussion, weil ich eben schon die Befürchtung habe, dass das alles mit dann einem Dash-Dash-No-Verify weggemacht wird. Gibt es einen Opt-in, gibt es das nicht? Ich weiß ehrlich gesagt an dieser Stelle gar nicht, ob man Pre-Commit-Hook so konfigurieren kann, dass man da so Opt-innen kann und Opt-outen kann von diversen Jobs. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht wisst ihr das ja. Aber long story short, ja, je kürzer solche kleinen Sachen sind und wenn es teilweise um nur Sekunden geht, das kann extrem hilfreich sein.
Auf jeden Fall. Also Pre-Commit-Hooks versuche ich eigentlich immer nicht zu haben, weil sie mir über kurz oder lang immer auf den Sack gehen. Egal, was es war. Oftmals wurde da ein Skript geschrieben, was da läuft, was irgendwelche Ticket-IDs davor packen soll, vorher eigentlich ein Commit und dann failen die Skripte aus irgendeinem Grund und dann kannst du nicht committen und dann finde ich ganz, ganz, ganz anstrengend. Deswegen versuche ich da immer möglichst einen großen, großen Kreis drumherum zu machen, aber sind natürlich oftmals sind sie natürlich mandatory, man soll sie haben in vielen Firmen und auch benutzen. Und da muss man auf jeden Fall Tools wählen, die schnell sind. Alles andere, da geht man ja verrückt bei, wenn man ständig, also selbst wenn es so 2 Sekunden sind, man wartet die 2 Sekunden und macht nichts anderes.
Regelmäßig.
Dabei. Ja. Ständig.
Ich weiß nicht, ob man die ganzen Hooks, kann man bestimmt auch irgendwie konfigurieren, dass das je nach, I don't know, Branch oder so gemacht wird oder nicht. Ich hatte tatsächlich 2 Sachen. Zum einen habe ich eine Story von einer App, die nennt sich Outline. Die haben einfach mal ESLint in ihren Pre-Commit-Hooks drin gehabt. Und das waren so 17 Sekunden und haben dann, sind sie gewechselt zu Auxlint und dann haben sie 350 Millisekunden gehabt. Also das macht dann nochmal einen kleinen Unterschied. Auch da Disclaimer, das war damals noch ohne Type-Aware-Linting, also von dem etwas länger dauernden Type-Aware-Linting ohne. Mittlerweile, trotzdem, es macht halt einen Unterschied, wo man sagt, okay, dann haben sie gesagt am Ende, ja, Type-Aware-Linting ist mir egal, wenn ich davon 350 Millisekunden brauche, ist mir halt die Produktivität doch ein bisschen mehr wert. Also auch das sind auf jeden Fall Sachen, wo man ein bisschen gucken muss. Das Spannende ist aber, ich bin auch hier bei dem Thema, lieber die Hooks nicht benutzen, sondern es gibt etwas, nennt sich Autofix CI. Auch da gibt es den Link dann sicher in den Shownotes. Was zum Beispiel bei Nux bei uns genutzt wird, noch anderen Projekten, wo es effektiv darum geht, es ist ein CI-Job und der lässt einfach die Autofixes dann laufen. Also sowas wie ein Formatter, ein Linter. Das heißt, du kannst einfach committen, ist egal, ob da Lint-Fehler sind, solange die Autofixes über sind, kein Problem. Wenn die Autofixes über sind, gibt es dann ein Commit von Autofix CI, wo das Ganze auch eingespielt wird. Das heißt, es ist eigentlich komplett egal. Und natürlich, wenn es nicht autofixable ist, sondern hier ist ein Problem, musst du selber lösen, fällt es hier einfach und sagt, guck mal, bevor ich die Tests laufen lasse, irgendwas, muss da gefixt werden. Ist aber auch einfacher, mache ich einfach, ich pull mir das Ganze runter und dann sehe ich die Fehlermeldung, sehe ich, stimmt's ja, ja, alles gut. Das macht's auch ganz nett auf jeden Fall.
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus.
Also die ganzen Links sind sowieso in der Linkliste, aber ich glaube, das ist mein Highlight bis jetzt. Den mache ich da mit Sternchen hier in die Show.
Nice.
Ich habe jetzt auf dem einen Link jetzt aber tatsächlich auch was gesehen, was mich interessiert hat, nämlich der CodeGen SH-Bot, der offensichtlich das Upgrade zu UX-Lint gemacht hat. Wie ist denn das passiert?
Ja, also ist halt einfach von den Leuten über, wie es halt bei Copilot auch geht, was sagt, hier mach mal. Also es wurde einfach von denen angestoßen sozusagen.
Naja, also ich kenne den Bot nicht, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt.
Ich glaube, es ist einfach so ein normaler Agent, wie der Copilot, Custom mittlerweile auch, ein Cloud-Call einfach zu sagen, hier, generier mal. Das gab es, glaube ich, nur bevor GitHub das, glaube ich, so Copilot das auch selber hatte. Es gab dann noch ein paar Fixes bei uns von Leuten aus dem Team, die gesagt haben, hier, mach mal die Config noch ein bisschen besser, dies, das, so Kleinigkeiten, jetzt nichts super Riesiges, also alles in allem war es schon okay. Aber auch da, AI hat noch ein bisschen was zu lernen. War man damals auch überrascht, dass es tatsächlich AI-basiert ist. Wollen wir natürlich auch gucken, dass die ganzen Tools sinnvoll oder dass AI sinnvoll mit den Tools umgehen kann. Aber das sah schon recht gut aus.
Einen ganz anderen Punkt, den ich jetzt hier beim Speed-Up-Bereich noch interessant fand, ist, ihr habt auch Coding-Tipps hier aufgelistet. Und ich freue mich gerade über den zweiten, weil es gerne auch ein Diskussionsthema immer mal wieder war. Nicht jetzt jeden Tag, aber so alle paar Jahre tritt es mal auf. Und zwar, das ist das Thema, dass man verkettete Array-Methoden doch vielleicht nicht benutzen sollte, wie zum Beispiel Map-Filter-Reduce aneinander zu hängen. Und ich bin da ein bisschen oldschool. Ich mache auch lieber die eine For-Loop, die dann alles abhandelt, die man schwerer lesen kann und nicht so schön aneinander ketten kann. Und weil ich dann eben auch sage, ja, dann laufe ich ja nur einmal durch die Vorschleife durch. Dann können aber echt komplizierte Diskussionen entstehen, wo mir dann auch hin und wieder einfach das Wissen ausgeht. Wie zum Beispiel, ja, aber das wird doch bestimmt von dem Bundler oder der V8-Engine oder etc. etc. wird es doch übersetzt in eine einzige For-Loop. Und dann wäre das ja egal. Oder auch, ja, wir reden ja hier nur von maximal 100 Items in dem Array. Was macht das hier jetzt schon für einen Unterschied, ob ich Map und Filter verwende oder nur eine For-Loop? Deswegen, Ulima, ich wollte nur fragen, hast du da ein bisschen Kontext zu dieser Diskussion hier oder hast du jetzt mit der nichts zu tun und kennst keine Geschichten dahinter, wie es genau das hier reinkam?
Nee, ich kenne die Geschichte, die dazu geführt hat, dass es jetzt aufgeführt ist, nicht?
Schade.
Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass in der VA-Engine nicht übermäßig optimiert ist, solche Fälle, oder auch in anderen Engines. Man muss ja auch mal denken, man kann nicht nur für eine Engine optimieren, ne? Vielleicht ist eine andere Engine auch immer noch blöd. Also mir wäre es ja am liebsten, wenn die ganzen Iteratoren irgendwann mal einfach Map, Filter und Reduce bekommen würden, sodass man die Chain kann,
oh ja,
dann den gleichen Code schreiben kann, aber in schnell. Das wäre so das Beste, weil For-Loops haben auch, naja, sind halt For-Loops, ne? Die kann man nicht so schön angucken, da weiß man nicht so, was abgeht. Ne? Also ich habe neulich ein Go geschrieben und habe festgestellt, dass es das überhaupt nicht gibt. Und man muss immer For-Loops schreiben und guckt die ganze Zeit und weiß nicht, was die For-Loop macht, weil man kein Map oder so sieht. Von daher finde ich die schon sehr gut, aber ich kann natürlich, wenn da so Leute ankommen wie du, die dann da drauf gucken, was du denn meint, das muss dann anders, da würde ich auch mit dir diskutieren, weil ich würde tatsächlich eher bei Map und Filter bleiben, es sei denn, es ist wirklich nachweisbar, dass es Probleme bringt. Und ich denke, das ist auch der Punkt, der wichtig ist, ne, dass man natürlich alles erstmal benchen sollte, bevor man irgendwann das ersetzt. Und wenn es Bibliothek-Codes ist, der in jeder Codebase landet, dann hat man natürlich einen viel, viel, viel größeren Anreiz, das schneller zu machen, als wenn es in deiner eigenen App ist, wo das halt genau bei einem Button-Click passiert und der User sieht das Items eine halbe Millisekunde früher oder so. Von daher habt ihr leider jetzt keinen Kontext zu, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, über das du diskutieren kannst.
Also, die ganze Hörerschaft darf hier auf jeden Fall auch wieder mitdiskutieren. Und es ist auch tatsächlich auch eine Sache, die ich jetzt selber, wenn ich jetzt ein Code-Review mache, also ich glaube nicht, dass ich sie in letzter Zeit irgendwann mal angemerkt habe. Es ist eher so, dass wenn ich eine For-Loop verwende, das so ist wie, was ist denn das hier für eine Oldschool-Methode? Hast du schon mal von Map und Reduce gehört? Ja, selbst ich aber habe schon mal davon gehört. Aber wie gesagt, ich mag halt manchmal solche kleinen Sachen, aber ich blockiere deswegen keine Code-Reviews und ich hoffe auch nicht, dass es ist jetzt auch nicht passiert, dass ich dadurch blockiert werde, weil im Endeffekt, das ist es vielleicht jetzt auch genau wie du meinst, es ist nicht wert, deswegen Code-Reviews zu blockieren für etwas, was eventuell doch gar keine Auswirkung hat. Aber ich musste jetzt einfach schmunzeln, als ich es gesehen habe.
Ja, es gibt auf jeden Fall auch darüber Diskussionen, wenn es zu Iteratoren und Generatoren kommt, vor allen Dingen auf dem Discord, weil Generatoren werden sehr viel von unseren Leuten zumindest benutzt, weil sie eigentlich sehr angenehm sind, damit umzugehen. Problem ist bloß, dass sie unglaublich schlecht optimiert sind, die ganzen Engines. Und ja, wir sind so ein bisschen auf dem Trip, sie teilweise trotzdem zu benutzen, um einfach die Engine-Entwickler zu nudgen, das doch endlich mal zu optimieren. Aber man läuft dann schon irgendwie in so ein Problem rein, dass das habe ich neulich gelesen, dass Generatoren nie schneller sein werden als Iteratoren, weil die immer noch irgendwie was erstellen, was halt beim Iterator nicht passiert. Was ein bisschen schade ist, weil mich würde ich mir einfach wünschen, dass Generatoren genauso schnell werden könnten wie Iteratoren. Aber da scheint es ein Problem zu geben. Aber ja, auch Generatoren sind momentan noch langsam und da muss die Engine wirklich was machen. Da kann man leider noch nichts im Userland-Code ändern.
Ich kann jetzt auch hier mal winken zu der State of HTML oder State of CSS, wo es auch um diese Checkbox ging mit diesem nicht ausgewählten Zustand, wo ich auch absolut nicht geschafft habe, dieses Wort auszusprechen.
Die englischen schwierigen Wörter. Es sind aber auch verfixte Sachen.
Ja, ja, ich kann auch Ambiguity oder so nicht aussprechen.
Oh, like ambiguous, ja, es ist schon Specificity ist immer noch ein Klassiker, wenn wir gerade bei CSS waren. Spezifizität. Oder eben
das
auch nicht.
Die Schwierigkeit ist dann, glaube ich, dass es im Englischen einfach nur
andersrum. Hm. Ja, es ist Specificity, aber es ist Spezifität. Ja, nicht Spezifizität, genau.
Genau, es ist anders, ja.
Ja, es ist genau andersrum, aber richtig. Das ist das Problem. Kurz zu den Iterator-Methoden allerdings. Ich meine, die meisten so Array und Co. hat ja Iterator-Methods. Ne? Das ist, glaube ich, sogar auch in dem Dings geschrieben. So, ja, kannst du eine For-Loop nutzen oder Iterator-Methods, also Iterator-Methoden. Das Spannende ist, ich bin tatsächlich auf dem Trip genau andersrum wie Vanessa. Wenn ich irgendwo eine For-Loop sehe in einem PR, würde ich die wahrscheinlich schon anmerken, außer es ist halt irgendwie so drei Zeilen, das ist so egal, wenn es lesbar ist, ne? Aber ich persönlich sehe lieber irgendwie drei Maps, Flatmaps, Filter, Find, was auch immer, Sum gechained, als irgendwie ein riesiges Reduce oder eine riesige For-Loop. Weil, genau, manchmal, also in den meisten Fällen ist der Code halt nicht performance-kritisch, ne? Und wenn das ist, dann merkt man es spätestens, wenn sich die Metriken entsprechend errichten oder wenn die einzige Metrik ist der Nutzer, der sich beschwert, dann ist es auch eine Metrik. Und dann sieht man das entsprechend. Ich persönlich bin immer großer Freund von erstmal zum Laufen bekommen, dann schön machen im Sinne von lesbarer Code, wenn man ja deutlich irgendwie öfter liest als schreibt. Und dann zu sagen, okay, wenn es wirklich der Hot Code Path ist sozusagen, ne? Also der Pfad, wo die Millionen mal Aufrufe kommen, dann auf jeden Fall da optimieren und einen Kommentar dazu sagen, hey, das sieht vielleicht kryptisch aus, aber das gibt uns halt, keine Ahnung, 500 Millisekunden weniger Delay, weil es halt so und so gemacht wird. Und dann ist das, denke ich, eine ganz gute Situation. Aber natürlich, wenn man sagt, man schreibt eine Library, die muss super optimiert sein, ist eine andere Geschichte, als wenn man sagt, ich schreibe hier gerade mal so einen kleinen Teil von meinem CRUD-Dashboard und packe hier nur mal so eine Funktion rein.
Das stimmt, ich habe gerade nachgeguckt, die Iteratoren haben tatsächlich Map und Filter inzwischen. Ist aber noch baseline available und nicht weit. Sollte man vielleicht noch ein paar Jahre einen Bart nehmen, wenn es in der Frontend benutzt. Aber cool.
Ist nicht widely available mittlerweile? Ich glaube, Teile nicht, ne? Das war so. Ja,
genau, okay. Also Map und Filter und so sind nicht, aber du hast natürlich .values und .entries und sowas.
Ja, ja, okay.
Das ist Ewigkeiten, ne? Aber.
True. Reduce ist widely available übrigens. Also.
Moment.
Ja. Immerhin.
Ja. Hier steht newly available auf MDL.
Okay, never mind dann. Okay, na gut.
Ja, naja.
Aber sie sind da. Sie sind
genau.
Da.
Wer seine Web-App nur für Leute aus den letzten 2 Jahren anbieten will, oder aus dem letzten Jahr besser gesagt, dann kann man das nutzen.
Ulima, du hast hier noch einige Punkte auch vorbereitet gehabt auf unserem kleinen Notizzettelchen. Jetzt wollte ich dir noch mal die Chance geben, über Punkte zu sprechen, über die wir jetzt sonst noch nicht die wir sonst jetzt noch nicht angesprochen hatten. Ich lese ja auch sowas nämlich nach. Der Prettier CLI, hattest du angemerkt, Storybook 9 und sowas wie NPM Graph.
Ja, also Storybook ist eine unserer Erfolgsstories gewesen. Da gibt es auch einen Blog-Eintrag für. Und da sieht man einfach, wie so ein riesiges Monster an Modulgraph zusammengeschrumpft wird zu wirklich sowas. Das steht da daneben. Ja, dieses Bild ist for scale. Das ist wirklich so klein. Und das ist eins unserer großen Verfolgsstories, das wir auch überall immer zeigen, wenn wir mal dazu kommen. Weil man einfach sieht, was man machen kann, wenn man sich daran setzt. Ne? Und Storybook ist ja nur auch ein Ding, was öfter mal irgendwo installiert wird. Und das ist auf jeden Fall jetzt wesentlich leichter geworden, ja. Und NPM Graph ist einfach ein cooles Tool, was man nutzen kann, um einfach mal das zu visualisieren, den Graph, also den Modulgraph, ne? Das, was in Modules einfach so zu sehen ist. Und da kann man ein Paket eingeben und dann zeigt es einem die gesamten Dependencies und Dependencies und so weiter und so fort. Und da wird dann manchmal erst bewusst, was da teilweise so reingezogen wird von manchen Leuten. Und da kann man dann genau gucken. Und soweit ich weiß, ist NPM Graph jetzt auch dabei, auch schon E18i ersetzbare Module anzuzeigen, was natürlich sehr cool ist, weil jetzt sieht man sofort, hier, dieses Modul kannst du es dem und dem ersetzen, dann wird es nicht mehr so schlimm sein und so. Und das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, die wir da als Kollaboration haben. Aber ja, genau, weil ansonsten gibt es da noch ein paar Sachen von Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, also Sentry und Netlify fällt mir da gerade ein. Da ist aber James vor allen Dingen immer da, der seine Finger da ausstreckt zu den ganzen Leuten, die er kennt, um einfach mal anzufühlen. Die Netlify CLI zum Beispiel ist auch sehr, sehr, sehr groß und da kann man auf jeden Fall auch was wegoptimieren, wenn man dann sich daran setzt. Genau. Aber ansonsten haben wir eigentlich so über das meiste schon geredet, würde ich meinen.
Wie sieht denn das jetzt aus? Ich meine, du hast gerade ein paar Erfolgsstories erwähnt, ne? Storybook, Spreecier, haben wir ausreichend drüber gesprochen. Tiny Globby ist oftmals gefallen als so Library, die so die verschiedensten Glob-Libraries, die FastGlob, Glob und Co. ersetzt. Wie ist denn generell so der Stand von E18i in der Community? Abgesehen davon, dass natürlich bestimmt ein Großteil von Developern davon noch nicht viel gehört hat, ne? Deswegen gibt's ja auch diese Podcast-Episode. Aber wie ist denn so generell das Feedback sowohl von, ich sag mal, Library-Autoren und Maintainern zu normalen Entwicklern? Jetzt auch, du hast ja gerade gesagt, Netlify, Sentry, Storybook, also auch größeren Firmen. GitLab haben wir auch schon gehört, dass es da Kontributionen gab und Feedback. Vielleicht könnt ihr dann beide so ein bisschen berichten, so von der einen Seite als Firma und Leute, die sagen, okay, hier gibt's Community-Contributions, auf der anderen Seite als Teil von E18i. Was sind so eure Erfahrungen, wie das Ganze so ankommt?
Also von meiner Seite aus würde ich sagen, es ist so 80-20, also 80% positiv, 20% negativ. Man findet immer mal PRs und auch Blue Sky oder Twitter Posts, wo sich darüber ganz schön ausgelassen wird, weil es teilweise erstens sich so anfühlt, als würde jemand hingehen, das dann auch überall machen, so in AI, oder vielleicht sogar AI das machen lassen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie AI-Slop, wenn überall das Gleiche gemacht wird. Und dann halt nicht genug auf die Bedürfnisse der Maintainer eingegangen wurde in dem Fall oder genug gute Argumente gekommen sind. Und da gibt es tatsächlich wirklich Leute, die sich dann wirklich auch öffentlich gegen E18i aussprechen und sagen, das nervt uns, das ist doof, das ist schlecht fürs Ökosystem, sollte einfach alle PRs automatisch geclosed werden, die von denen kommen. Da haben wir tatsächlich Leute, die tatsächlich das jetzt auch machen. Aber so 80% würde ich meinen, sind dann wirklich Leute, von denen hört man vielleicht weniger, weil die auch zufrieden sind. Das ist ja immer so. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Und wir sehen es ja in den PRs. Die bedanken sich dafür. Die sind glücklich, dass es jemand auf dem Hum hat. Meistens sehr welcoming. Und wenn wir dann mal einen Angel haben, der Bock drauf hat, dann kriegt er natürlich auch alle Hilfe, die er kriegen will. Ne? Dann machen wir ja gleich alles. Wird einmal durch das ganze Repo durchoptimiert. Und das macht dann schon Spaß. Und das ist auch gut. Es fühlt sich gut an. Und im Allgemeinen würde ich sagen, wird es ganz gut angenommen, würde ich meinen. Die meisten Leute sind sich auch irgendwie darüber bewusst, dass das irgendwie auch schon eine wichtige Sache ist.
Ich kann hier auch nur positiv berichten. Ich habe jetzt natürlich gar keinen Kontext mit so negativen Berichten. Das kam jetzt gar nicht vor, sondern das Negativste war vielleicht, da hat irgendjemand was von E18e gesagt. Was denn das? Und Das war tatsächlich das Negativste. Und dann war aber ich glücklicherweise da auch in der Slack-Conversation und auch gerade online. Ich habe gesagt, kenne ich, ist gut. Weil zu Recht, und das finde ich auch gar nicht schlecht, sollte man ja vielleicht ein bisschen Vorsicht haben bei größeren Codebases mit sehr großen Userbases, dass man da jetzt nicht was reinholt, was vielleicht failen könnte. Und dann kann ich eigentlich fast nur das wiederholen, was Uli mal ganz am Anfang mal erzählt hatte mit diesem, das macht man ja jetzt auch nicht täglich. Man ist ja normalerweise täglich am Feature schreiben, Komponenten redesignen und etc. und pp. Und dann ist so, also kann ich jetzt dieses Globby mit diesem Tiny Globby ersetzen oder mache ich jetzt doch was kaputt? Weil das, je größer die Codebase, fühlt sich das einfach irgendwie ein bisschen merkwürdiger an.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also Super Tutu, so heißt er auf Discord, ich glaube, der war derjenige, der Tiny Globby gemacht hat, ne?
Der macht die ganzen Tiny-Lapse, ja, ich glaube auch.
Und der ist aber hart am Fixen gewesen, ne? Da sind dann immer mal wieder Edge-Cases aufgetreten und wir haben sie alle mehr oder weniger, ja, natürlich die meiste Arbeit gemacht, aber alle haben irgendwie mitgeholfen, das auch irgendwie zu debuggen und auch den Case zu reproduzieren, wo dann auf einmal ganz dort Modius mitgecrawlt wurde, obwohl es das eigentlich nicht sollte oder so, oder wo es einfach ganz hängt und gar nichts mehr macht. Solche Sachen dürfen natürlich nicht passieren, gerade wenn man halt so eine riesige Bibliotheken hat. Und wir hatten auch ein paar Leute, die dann einfach reverted haben und gesagt haben, okay, das ist offensichtlich nicht stabil. Da hat man dann nach einem halben Jahr nochmal versucht. Und genau deswegen braucht man diese Battle-Tests, weil diese ganzen Fehler, die da auftreten können, die kann man sich nicht vorstellen. Und da braucht man einfach Leute, die das Zeug nutzen und dann einfach in Fehler reinrennen. Und das Lustige ist, dass manche der Fehler teilweise auch bei anderen Glob-Libraries da sind. Sie werden bloß nie entdeckt. Sie behaupten ja vor allem bei Glob immer, dass sie halt immer conforming sind zu dem Batch-Glob oder Shell-Glob oder so, Unix-Glob. Aber keiner... Also es ist so komisch, diese ganze Sache. Keiner weiß so richtig, was Glob eigentlich macht. Man kann immer nur Best Effort machen. Und wir sind auch dazu übergegangen, zu sagen, Glob ist Best Effort. Wenn es irgendwas nicht macht, was es nicht macht, nutzt halt eine andere Glob-Library. Oder schreibt was Eigenes. Auch Notes
also eigenes PDF Glob. Effektiv.
Genau.
Es ist...
Also gerade was Glob angeht, ist es schon schwierig. Und ich denke, es ist einer der Gründe letztendlich, warum Chucky da einfach gesagt hat, wir supporten keine Globs mehr. Und jetzt versucht man das halt hintenrum, um wieder reinzubauen. Weil dadurch fällt halt so viel Maintenance-Burden einfach von Chucky da weg. Die haben da sowieso schon genug zu tun mit den ganzen Unterschieden zwischen Windows, Linux, Mac.
Preissystemen
und so. Da gibt es so viele komische
Probleme. Das Beobachten von Dateien, es ist ein Krampf. Das stimmt allerdings.
Ja,
also ja, super spannend auf jeden Fall.
Ich denke, ansonsten die Diskussionen, die noch aufkommen können, ist, wir haben ja jetzt Glob nur in dieser einen Datei, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir halten die uns eher so ein bisschen warm, falls wir die nochmal brauchen sollten. Ach so, wenn das so ist, dann könnten wir die ja eigentlich mal löschen, weil es ist ja alles in Git History und dann kann man die ja wiederholen. Ja, wenn die so ganz aus den Augen aus dem Sinn, dann haben wir die ja ganz vergessen. Und vielleicht lohnt sich das jetzt überhaupt nicht drüber zu diskutieren, ob wir das mit Tiny Globby ersetzen, weil es müsste ja schon jemand ausprobieren. Es gibt das Risiko, dass vielleicht was dabei schief geht und man will ja vielleicht auch nicht diejenige Person sein, wo es dann heißt, ich habe das hier mal geändert und jetzt fällt plötzlich alles und ich mache jetzt wieder den Revert. Da braucht man halt schon auch auf jeden Fall ein Arbeitsumfeld, wo das einfach fast gern gesehen wird, dass da immer jemand so ein ganz kleines Risiko in die Hand nimmt und das einfach versucht. Und wie gesagt, dieses Risiko ist eher das, dass man das so selten macht und vielleicht nicht jetzt die richtigen Mittel und Wege hat, um das zu testen. Das ist halt was anderes, gerade für mich jetzt wirklich als visuellen Frontend-Menschen. Ich verändere meinen Border-Radius, kann ich sehen, kann ich testen, mache so in 5 verschiedenen Browsern, läuft. Aber ob das jetzt mit dem Dateien-Watchen auch gut funktioniert, wie muss ich denn das jetzt testen? Ich meine, mir macht es halt auch persönlich ein bisschen Spaß, aber ich würde halt auch, also ich verstehe auch, wenn es da so ein bisschen noch den Rückhalt gibt, dass man das vielleicht noch nicht gleich so drauf springt. Aber ich generell kann ich wirklich nur sagen, alles, was ich da jetzt mitbekommen habe, findet das jeder generell sehr gut, vor allem, weil es so eine richtig stabile, freundliche, gemütliche Community da drumherum ist. Und überhaupt nicht toxisch, überhaupt nicht dieses, hey, du sollst jetzt das nehmen, weil es cooler, sondern ich habe immer den Eindruck, dass es wirklich, wir versuchen hier nur so ein bisschen was zu verbessern und ohne jemanden auf den Schlips zu treten.
Ja, in den meisten Fällen ist es wirklich sehr welcoming. Es gibt so dieses eine Beispiel, wir haben auch auf den Discord Leute, die so ein bisschen gegen den ERC-Effort sind, Also sie sind offen zu Contributions, aber zu einer Leute, die auch ihr eigenes Ökosystem erschaffen haben, aber dann quasi auch nicht ihr Ökosystem aufgeben wollten. Und es gibt dann immer, teilweise gab es dann riesige Diskussionen, wo Leute wirklich die Leute attackiert haben teilweise. Also ich fand es immer krass, wie ruhig die reagiert haben und dann einfach gesagt haben, nee, aber das aus dem Grund, machen wir das nicht. Aber diese Diskussion hat sich ständig wiederholt, weil immer wieder andere Leute ankommen, die das nicht verstanden haben. Dann haben wir dann immer gesagt, Leute, das können wir nicht mehr machen, das funktioniert so nicht, wir vertreiben uns die Leute, weil diese Leute helfen uns mit anderen Sachen. Die wissen vielleicht ganz genau, wie Node funktioniert oder ganz genau, wie die Browser Engine das macht. Und das sind die Gründe, warum das damals so gemacht wurde. Und deswegen ist das jetzt so. Ja, und das ist auch wichtiges Wissen. Und selbst das ist wieder dieses Aushalten, dass man sagt, okay, hier können wir nichts machen, aber wir können diese Menschen nutzen, um einfach zu lernen. Ja, das ist halt das einzige Beispiel, wo ich sagen muss, dass teilweise manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn die Leute halt ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Aber ansonsten, also ich persönlich habe da nichts anderes weiter erfahren, als wirklich Willkommenheit. Und die Leute haben mich wirklich, haben auch wirklich supportet und haben wirklich mich unterstützt und gesagt, ja, ist cool, was du machst, ey, cool, dass du es gemacht hast und sowas halt auch wirklich so ein bisschen, dass man das auch wieder zurückbekommt, ne, was ich halt vorher noch gar nicht so richtig kannte. Ich war halt immer mal alleine Open Source Maintainer von SPDJS und da kam halt nie irgendwas, weil es auch keine Community gab und im Discord aber gleich so viele Leute, die einen die ganze Zeit anfeuern, das ist einfach cool.
Ja, mega. Also ich glaube, das gibt vielleicht auch nochmal so den Leuten, die jetzt zuhören, vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt mit Open Source vielleicht vorher nicht so viel am Hut gehabt, aber das klingt nicht nur einer coolen Option, auch so ein bisschen einzusteigen, ist beginnerfreundlich, so ein bisschen die Idee an Jan zu sagen, ja, hier gucke ich mal rein, kann man machen und gibt vielleicht die Möglichkeit zu contributen. Vielleicht bei sich selbst mal zu schauen, aber auch zu sagen, okay, es gibt andere Möglichkeiten, wo ich was ersetzen kann oder wo ich entsprechend aushelfen kann. Oder sagen, ich möchte mal, keine Ahnung, wie mache ich ein CPU-Profile und gucke mir an, wie das Ganze performance-technisch aussieht, um zum Beispiel zu sehen, gibt es so Stellen, die sich verbessern können. Das ist ja wirklich von so, ich sag mal, einfacheren, aber zeitintensiven Tasks zu so sehr spezifischen Sachen. Und ich glaube, all das kann man bei ETNI nicht nur lernen, sondern auch mit Leuten ganz drüber unterhalten, die da richtig viel Ahnung von haben.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Und auch wenn man TRs schreibt, lernt man auch erstmal was dazu. Neue Codebases zu lesen, hat noch niemanden dümmer gemacht. Ich würde sagen, dass ich meine ganzen JavaScript-Kenntnisse auch nur durch das Open-Source-Projekt gewonnen habe, was ich da maintaine. Weil der Code, der einfach geschrieben war, einfach unglaublich schöne Qualität hatte und da habe ich so viel mitgenommen. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Lest Code von anderen Leuten. Es ist sehr erhellend.
Gebe ich absolut recht. Kann ich nur bestätigen. Genau so. Und vor allem auch eigene PRs einreichen und dann Feedback zu den eigenen Sachen bekommen, ist auch super hilfreich. Wenn man manchmal denkt, so, ich habe doch alles Mögliche bedacht, dann kommt jemand und sagt, hier, guck mal, was damit. So Open Source als Mentor ist ein sehr cooles Konzept.
Ja, das ist mir neulich auch wieder bewusst geworden. Ich hatte zu Vue tatsächlich meinen TR eingereicht. Ich hatte aber vorher keine Diskussion aufgemacht, weil ich mir die Contribution Notes, wo ich ganz so direkt durchgelesen hatte, wo steht, dass man daraus erst diskutieren sollte, weil ich so excited war, dass ich doch das lösen kann. Und dann habe ich das auch mehr oder weniger gemacht. Und dann kam aber sehr, sehr viel Feedback, wo man sagt, naja, bei dir der Fall und hier der Fall und hast du mal das bedacht und hier das bedacht. Ich war so, eieiei, die Schwierigkeit vorher mal drüber diskutieren soll. Aber ja, man lernt auf jeden Fall dazu. Und auch das, den eigenen Code zu verteidigen, ist ja auch etwas, wo man lernen muss, ne? Wo man sagt, nee, das ist dem Grund so. Und das ist halt, auf jeden Fall immer mitmachen. Open Source hat noch nie geschadet. Ich bin ein bisschen überrascht überhaupt, dass ich so wenig Leute treffe, die was mit Open Source am Hut haben. In den Firmen, wo ich arbeite, ist das die Seltenheit. Und ich dachte immer so, als Student dachte ich immer, jeder macht Open Source.
Jeder Student macht ein bisschen Open Source, das stimmt. Da erinnere ich auch noch dran. Aber dann geht es dann doch wieder.
Ja, wir sind hier immer noch mitten im Hacktoberfest gerade.
Stimmt allerdings. Das neigt sich langsam wie Ende, aber ist richtig. Ich bin gespannt, was dieses Jahr wieder aufgefahren ist. Hab das sehr lange sehr, sehr gerne mitgemacht. Da ich mittlerweile auch fast nur noch Open Source mache, ist das ja mittlerweile auch given. Insofern
relevant geworden, ja.
Ja, warum nicht? Das ist immer nett, Leuten zu zeigen, gerade so auf Meetups zu sagen, hey, wisst ihr, Hacktoberfest, da eure liebsten Pakete, guckt mal rein. Vor allem so, die nicht so populär sind. Jeder freut sich über gute Contributions.
Das stimmt, ja.
Ja, oder überhaupt Contributions, weil es sind ja auch, die Idee alleine zählt ja auch ganz oft und man kennt ja ganz oft einfach nicht alles Mögliche, was es jetzt noch zu bedenken gibt oder man kennt ja auch die Geschichte nicht dahinter von Diskussionen, die es vielleicht schon gegeben könnte. Also bei GitLab gibt es die Labels Hackathon und Seeking Community Contributions, glaube ich, heißt das so. Da kann man immer danach suchen und auch da was reinfügen. Und wir haben auch so einen automatisierten Bot, der sagt dann schon mal vorher so, hey, füg mal noch diese Labels hinzu und das kannst du dazu noch anschauen, damit man da auch gar nicht erst einen echten Menschen als Reviewer setzen kann, sondern gibst du immer schon mal so einen, nicht AI, AI gibt es zwar auch, aber es gibt erstmal so ein automatisiertes Dangerbot heißt der, der da einmal durchgeht und sagt, ich habe hier nochmal kurz quer gecheckt, bevor du es jemandem übermitteln willst, die Sachen gab es dann noch zu setzen oder zu testen. Ja.
Also das ist mir auch extrem aufgefallen, wenn vor allem kleine Maintainer, die halt nicht so viel Appreciation bekommen, mal eine PR bekommen, ne? Und das ist halt nicht so ein Hingerotzter, sondern vielleicht wenigstens ein guter Willen gezeigt, die reichen mir die Hand, ne? Die führen dich zur Lösung hin, ne? Die machen vielleicht sogar mehr Arbeit, als sie machen müssten, nur um dann letztendlich eine Contribution von dir zu bekommen, um dann halt zu sagen, hey, cool, danke, dass du mir geholfen hast, war echt toll. Also die Leute sind da, glaube ich, sehr offen für Contributions im Normalfall, also man sollte sich auf jeden Fall nicht fürchten davor.
Genau, ich muss dazu sagen, so mit gute Contribution meine ich jetzt nicht, dass alles sofort tipptopp sein muss, aber genau, einfach so, man hat nicht so typisch, ne, wir haben ja vorhin gesagt, so Eislauf und zack, sondern einfach so, okay, ich möchte das machen, im Idealfall raised man natürlich vor ein Issue und diskutiert das Feature auch, wie Uni mir gerade mal gut ausgeführt hat, aber es gibt keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Typo oder Dokumentation fixen möchte oder noch ein Beispiel hinzufügen möchte, muss ich jetzt nicht erst ein Feature, ein Issue für erstellen und sagen, hey, ich möchte das gerne einbauen, sondern dann sende ich den PR, das sind wahrscheinlich dann, okay, 5 bis 10 Minuten, in der Regel wird dann vielleicht mal drüber iteriert und fertig, aber da einfach, ne, nach bestem Wissen und Gewissen, sondern nicht erst mal sagt, ich schreibe 2000 Zeilen Code, um dann ein Issue geclosed zu bekommen, ist mir auch schon passiert in meinen jüngeren Jahren als Open-Source-Entwickler. Mittlerweile ist es dann doch eher so, ich schreibe mir über ein Issue, dann dauert das vielleicht und ich bin nicht mehr ganz so hyped darauf, aber wenn dann jemand antwortet und sagt, ja, das ist geil, let's go, dann ist man wieder voll dabei und dann gibt es auch wieder andere Projekte zwischendrin. Insofern, ja. Langweilig wird einem nicht.
Und der Hype-Cycle ist aber wirklich real, ne? Also wenn man da gerade gehypt ist, was zu machen, dann darf man nicht, das fühlt sich schon nicht so cool an, muss ich sagen.
Ey, absolut. aber dafür gibt es jetzt natürlich zum Glück ganz, ganz viele tolle Projekte und auch bei ETNI ganz, ganz viele tolle Issues, die man sich anschauen kann. Übrigens, als das vorhin erwähnt wurde mit, man soll ETNI verlinken, nicht verlinken, weiß man nicht. Ich mache das tatsächlich immer, wenn es was Relevantes gibt, aus dem einfachen Hintergrund zu zeigen, okay, das ist, ich mache das nicht aus dem Hintergrund von ETNI, sondern nicht racist, weil ich persönlich denke, keine Ahnung, es wäre ganz gut, wenn dieses, was weiß ich, Roller-Plugin oder Weed-Plugin Support hätte für RollDownV, damit es performanter läuft. Recht einfacher Grund, ne, sagen, okay, future-proof und Code, zukunftssicher, dann verlinke ich aber zu sagen, guck mal, hier gibt es zum Beispiel andere Beispiele von Leuten, die es auch schon gemacht haben. Und anstatt zu sagen, ich muss jetzt hier meine 10 PRs verlinken, wo ich zum Beispiel das gemacht habe, jemand anders, sagen, hier ist der Umbrella-Issue, guck mal rein, da sind wiederum die anderen PRs verlinkt, das macht es teilweise auch einfacher zu sagen, wie stelle ich denn das jetzt an? Also ich glaube, da überwiegt meiner Meinung nach schon der Nutzen mehr dem Negativen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Case-by-Case-Entscheidung.
Ja, also ich bin auch eher bei dir. Ich habe sehr gerne auch gesagt, halt dieser PR ist Teil des ETNI-Efforts zum Cleanup, ne, und habe das auch verlinkt, weil ich der Meinung bin, dass es einfach sehr, sehr viel, auch Fundament gibt dem Ganzen. Ne? Da haben sich Leute darüber Gedanken gemacht, ne, es war schon ein paar Mal gemacht, so diskutiert, der PR allein ist nicht alles, sondern es gibt noch andere relevante Informationen. Aber es wurde halt auch diskutiert, dass man eventuell dann Leute sich da halt Druck ausgesetzt sind in den Maintainer, dass sie dann halt, Alarm ist gemacht und das ETNI macht das jetzt, also muss ich das auch machen, obwohl ich gar nicht will, und dann eventuell eine negative Antwort bekommt. Aber ich bin da auch eher auf deiner Seite, muss ich sagen. Aber das ist so ein, manche machen es, manche nicht. Inzwischen ist es, glaube ich, so ein, mach es halt, wie du willst.
Ist auch verständlich, so jeder hat da vielleicht so andere Gefühle zu. Aber genau, ich denke am Ende, jeder wird seinen Weg so ein bisschen finden.
Genau.
Auf jeden Fall freue ich mich aber eigentlich immer, wenn so ein paar ETN-Mentions kommen oder auch genau sowas wie, okay, hier so eine Migration, hat man vorhin schon von CommonJS zu ESM und dann taucht es vielleicht in den Community-Highlights auf. Ihr macht ja auch so quartalsweise immer so einen Übersicht-Recap-Blogpost, was ist so im Quartal davor passiert. Gibt es auch den neuesten Post wahrscheinlich schon online, dadurch, dass wir jetzt, wenn ihr es hört, schon mindestens im Oktober seid.
Mal sehen. Ist ein bisschen daher.
Vielleicht kommt es auch später. Ja, genau. Aber da gibt es eigentlich immer ganz coole Sachen zu berichten, wo man auch sieht, es passiert halt was überall. Und teilweise sind es halt auch wirklich so Libraries, wo man sagt, ich sag mal, Endnutzer, hat man vielleicht nie was von FDIR oder FDIR gehört, einfach nur FDIR. Aber das sind halt so Sachen, okay, die stecken wir in den Choker drin, dies, das, die eigentlich jeder auf dem Rechner hat. Das sind so Geschichten, wo man auch sagt, okay, da steigt man in der Regel nicht so tief rein, ist aber mega spannend, was drum zu hören. Dann eben auch vielleicht, wenn man solche Libraries da ein bisschen schneller macht, ganz viel zu bewegen.
Ja, gerade bei so grundlegenden Bibliotheken ist das ultra wichtig. Und FDIR, so, ich habe davon auch nicht gehört vor EATNI. Das, aber da habe ich dann, okay, dafür ist es zuständig und jetzt machen wir es schneller und das ist cool und der Maintainer macht auch mit. Ne? Von daher ist es echt eine coole Sache, dass das funktioniert.
Und wo wir nochmal bei den Contributions sind, bei E18E kann man auch contributen. Da geht man am besten auf eure Webseite. Und dann gucke ich, wo genau, gucke ich da auf GitHub oder wie finde ich am besten raus, wie ich contributen könnte?
Also wenn man wirklich mit den Leuten diskutieren will, kann man auf jeden Fall den Discord-Link nutzen, da ist man direkt drinne und dann kann man auch dort einfach nachfragen, was es zu tun gibt. Dann wird man wahrscheinlich aber auch einfach in zum Issue-Tracker weitergeleitet. Ja. Oder man geht da direkt zum Issue-Tracker. Es ist, ich weiß gar nicht, wie common das ist, dass die Leute Issues machen, ohne auch im Discord zu sein. Oftmals sind die Leute dann auch im Discord. Aber es ist natürlich möglich.
Ja, dann verlinkt also man den extra gleich nochmal.
Also wir schicken die Leute nicht weg, nur weil die nicht nur unter Discord waren und vorher, weil der Sinn und Zweck ist ja, dass da einfach alle mitmachen können und das schön dargestellt ist, was man jetzt nichts zu tun hat.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch immer bei GitLab, wenn da noch jemand schreibt, so hey, hier habe ich was aus der Initiative. Also immer, wir total offen dafür, immer her damit.
Ansonsten, unterhaltet euch mit den Leuten, das ist halt eine mega Chance. Gerade wie gesagt, ihr kommt am Anfang rein und sagt so, ey, eigentlich, ich will helfen, wo kann ich loslegen? Vielleicht hast du hier so meine Interessen oder das darauf hätte ich Lust. Ich glaube, da geht das ganz schnell, dass man da was findet. Weil Arbeit gibt es auf jeden Fall genug.
Auf jeden Fall. Und der Discord ist auch jetzt richtig aktiv. Ne? Also es gab auch mal ruhigere Zeiten. Es ist auch ein bisschen phasenweise teilweise, aber ich muss sagen, der Discord, da passiert schon was. Also man kriegt auf jeden Fall eine Antwort.
Ich habe nicht mehr genug Zeit, alles zu lesen und das heißt schon, es ist recht aktiv. Insofern genau. Freut mich da auch immer, es zu sehen.
Der Alex hängt im Random-Channel rum.
Ich hänge auch im Random-Channel rum und poste da zum Beispiel, dass jetzt Rolldown und irgendwie OXC-Pakete alle ESM-only sind.
Ach so, das ist ja gar nicht so richtig random.
Und also, das stimmt, da gibt's auch einen Shared-Channel, wo man so Erfolge teilen kann. Natürlich im Random-Channel, wo so ein bisschen einfach alles Mögliche besprochen wird.
Schön.
Ja.
Ja, ich frage mich dann immer, wie sehr ich von dem Random abweichen darf, aber Random ist eigentlich Random, also kannst du auch über deinen Hund reden.
Ja.
Ist eigentlich alles erlaubt.
Das, die Regel vom Random Channel ist, dass alles erlaubt ist. Nicht random und random und am randomsten. Ja gut, dann fand ich das eine sehr, sehr aufschlussreiche und erfolgreiche Aufnahme. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, nehme sehr viel mit aus ganz verschiedenen Bereichen, also auch den Autofix-CI. Und habe auf jeden Fall selber auch wieder ganz viel Lust, mir anzuschauen, welche Packages man noch so ersetzen kann. Ich habe auch so ein bisschen Gefühl, das ist so wie so ein kleiner Hand, so, ach, was kann ich noch ein bisschen schnell verbessern? Es freut mich auf jeden Fall, dass das so eine aktive und nette Community ist. Und wie gesagt, es wird alles in den Shownotes verlinkt. Und dann bedanke ich mich sehr bei euch beiden. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Ulima.
Sehr gerne.
Und sobald es Updates gibt, meldet euch gerne wieder. Dann reden wir wieder drüber, was vielleicht auch in einem Jahr so abgeht.
Da wird sie sicher noch einiges finden. Also da passiert sicher viel.
Die Arbeit wird auf jeden Fall nicht ausgehen, ja.
So ist es.
Die Arbeit geht nicht aus. Dafür sorgen wir schon selber.
Das ist wahr. Und die ganzen Eislops, naja. Aber wenn ihr da draußen irgendwas mit ELTNI macht, ne, dann wenn ihr auf Bluesky unterwegs seid, es gibt einen ELTNI-Account, taggt den ruhig oder schreibt auch im Discord. Das ist auch immer cool zu lesen, wenn Leute dann sagen, hey, wir haben bei uns selber mal aufgeräumt und hier, das ist, keine Ahnung, kleiner geworden und noch so große Installationsgröße oder vieles schneller. Gerne schreibt da ein bisschen Feedback zu. Da freut sich eigentlich jeder. Ich seid entweder irgendwie auf Bluesky. Ihr könnt auch einen LinkedIn-Post machen, wenn ihr wollt. Das ist euch überlassen. Teilt das gerne mit der Welt.
So ein richtig schöner Blogartikel, so wie bei Storybook 9 hier.
Absolut.
Ich habe jetzt die drei Sachen ersetzt. Hier schaue ich meinen Grafen an, wie cooler der jetzt ist. Also falls hier noch jemand auf die Motivation gewartet hat, ich habe doch einen Blog, aber mir fällt immer nicht ein, was ich drauf schreiben soll, dann schaut's mal, dass ihr drei Sachen ersetzen könnt. Blogartikel. Checkmark für Oktober.
Auch für Engineering-Blogs von Firmen eigentlich ideal. Mit hier, das war unsere große Dependency-Liste.
Das ist hier rein ins Promotion-Doc.
Ab geht's. Ne? Die Gehaltserhöhung ist euch sicher.
Und wenn nicht, dann meldet euch bei Alex, der hat es nämlich gesagt.
Ich leg ein Wort für euch ein. So, ihr habt das toll gemacht, die Ältchen. Ja.
Nein. Wir schreiben Referenzen.
Ah, jetzt muss ich, okay, jetzt traue ich mich gar nicht mal wiederzukommen hier bei den großen Versprechen. Spaß beiseite.
Ich finde es ja schön. Gut, super. Deswegen machen wir jetzt einen Beruf. Vielen lieben Dank jeder fürs Zuhören, wer bis jetzt noch dran geblieben ist. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüssi.